Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. Januar 2021 mit...
Frohes neues Jahr. Mit Corona.
Natürlich. Und natürlich B117.
Dem Iran.
Dem Wahlkampf oder den Wahlkämpfen.
Dem Brexit.
Der Klimakrise.
China.
Hongkong.
Dem Einzelhandel.
Donald Trump.
Dem Deutschland-Trend.
Pakistan.
Emissionsfreien Zügen.
Einer guten Nachricht.
Gewalt.
Holger Klein.
Und Katrin Rönicke.
Okay, es wird eine interessante Sendung, glaube ich.
Ich fange mit Corona an.
Ja.
Wir haben ja im Moment, wird ja schwer diskutiert. Ich muss immer so ein bisschen lachen, ehrlich gesagt. Weil ich irgendwann letztes Jahr, als das losging mit den ganzen Impfstoff und Impfzentren und so, gesagt habe, irgendwie gackern alle rum, dabei haben wir noch nicht mal Impfstoff. Jetzt gibt es einen Lesetipp von mir und der ist bei den Krautreportern, da ist nämlich der Gabriel Joran, der arbeitet in einem Impfzentrum. Die suchen ja Mitarbeiter in den Impfzentren und der hat sich einfach beworben und arbeitet jetzt tatsächlich richtig regulär im Impfzentrum und hat einen Erfahrungsbericht geschrieben, was so ziemlich der positivste Text ist, den ich in den letzten 12 Monaten gelesen habe. Also es ist unglaublich, Gabriel ist ja sowieso so ein eigentlich ein sehr positiver Mensch und das ist umso positiver, also das ist sehr, sehr toll. Und im Moment ist ja dann so, das geht alles viel zu langsam, der Impfstart ist schleppend, die EU hat viel zu wenig Impfstoff bestellt, Deutschland hätte im Alleingang mehr Impfstoff bestellen und so weiter und so weiter. Die Deutsche Welle, viele haben das gemacht, ich habe das von der Deutschen Welle genommen, die haben einen Faktencheck gemacht, wie man so schön sagt. Wir haben halt geguckt, was ist denn dran an diesen ganzen Behauptungen, die da aufgestellt werden, und die kommen zum Schluss, dass die Europäische Union genug bestellt hat, im Schnitt aber zu spät bestellt hat und zu langsam impft. Also eigentlich eher so ein Logistikproblem. Und da ist mir wichtig, das ist ein Lesetipp, ne? Da ist mir wichtig, dass man bei dieser Diskussion nie vergessen darf, und das wird nach meinem Geschmack viel zu oft vergessen, wie Politik gemacht wird. Politik orientiert sich immer am Konfliktpotenzial des Gegenübers. Ja? Darum funktioniert das mit den Pflegeberufen nicht so gut, weil die streiken nicht. Das sind zu gute Menschen, als dass sie organisiert in den Arbeitskampf ziehen würden. Darum kann man die schlecht bezahlen. Darum kümmert sich die Politik auch nicht um diese Leute. Die Lokführer, um die wird sich gekümmert, weil die bergen ein extremes Konfliktpotenzial. Die sind nämlich hochgradig organisiert. Und wenn die Arbeit niederlegen, dann stehen halt wirklich alle Räder still. Also Konfliktpotenzial ist das, wonach Politik gemacht wird. Jetzt sagen natürlich viele, auch hochgeschätzte, von mir hochgeschätzte Leute, die EU, die hätte viel mehr Impfstoff bestellen müssen, auch ins Blaue hinein. Das heißt, die EU hätte wahrscheinlich 3, 4, 5 Mal so viel Geld auf die werfen müssen und davon wären wahrscheinlich 80% vollkommen für die Katz gewesen. Das kann man machen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so in der Rückschau sich befindet. Ne? Ja. Hinterher ist man immer schlauer.
Das ist es halt, ja.
Das kann man, man kann sagen, das hätten wir mal lieber so gemacht. Ja, hätten wir lieber so gemacht. Haben damals sogar einige kluge Leute gesagt, dass wir das so machen könnten. Aber ich gebe zu bedenken, Konfliktpotenzial. Wenn die EU, wenn die Bundesregierung das gemacht hätte, dann wären die Kläffer vom Axel Springer Verlag und ihre angeschlossenen Rechtsausleger losgelaufen und hätten eine riesige Kampagne gefahren gegen Geldverschwendung. Man wisse das ja gar nicht, was das denn soll, bla bla blub. Ich kann mir die Schlagzeilen vorstellen, die da passiert wären und was die da versucht hätten. Und wahrscheinlich hätten sie dann, was war das damals, die Vogelgrippe, glaube ich, als Beispiel genommen, die ja dann doch nicht so extrem geworden ist, wie alle gedacht haben. Im Sommer waren wir alle viel zu leichtsinnig, auch die Medien. Und wenn da die Politik hingegangen wäre und gesagt hätte, wir nehmen jetzt nicht nur die unmittelbaren Schäden, bezahlen wir, sondern wir nehmen jetzt auch nochmal 10 Milliarden oder 15 in die Hand, was ja nichts ist dieser Tage, und werfen das auf alle möglichen Impfstoffhersteller, egal ob es was bringt oder nicht, die wären geschlachtet worden dafür. Und genau darum haben die das nicht gemacht.
Ja.
So.
Ja. Ja, ich finde diese ganze Diskussion total absurd, ehrlich gesagt. Deswegen, ich habe dazu nicht viel zu sagen.
Los hier,
ja, genau. Und es ist,
dann habe ich noch einen zum Thema.
Ja.
Und zwar Impfstoff natürlich auch. Es gibt ja auch dann so ein, also die Impf, Verweigerer, die kommen ja dann gerne mit, ja, und die Langzeitschäden. Es gibt keine Langzeitschäden bei Impfungen. So. Ich habe einen wunderbaren Aufsatz gefunden von einer Medizinerin, die in der Impfstoffzulassung arbeitet. Petra Falp heißt die. Und die hat einen sehr langen Artikel geschrieben, eben mit, wir haben hier überhaupt keine Langzeitdaten für die neuen Impfstoffe, da kann man keine Spätfolgen abschätzen. Impfstoffe wirken anders als Medikamente. Ja? Bei Medikamenten hast du zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Konzentrationen davon in deinem Körper. Die Therapie dauert länger. Du nimmst, klar, eine Aspirin einmal, aber es geht halt, normalerweise nimmst du ja über einen längeren Zeitraum so ganz klassische Medikamente. Die reichern sich hier an, reichern sich da an, werden hier abgebaut, werden da abgebaut. Du hast Zwischenprodukte, das, ne, die Leber und so weiter und so fort. Beim Impfstoff hast du das nicht. Ja, da ist das nicht so. Ja. Du kannst, schreibt sie, schon aus biologischen Gründen kann es keine Spätfolgen beim Impfen geben. So. Warum sind Daten trotzdem wichtig, die über einen längeren Zeitraum erhoben werden? Weil du erstmal für Nebenwirkungen, die sehr, sehr selten auftreten, sehr, sehr viele Menschen geimpft haben musst, um überhaupt mal einen zu sehen, der eine Nebenwirkung hat. Mhm. Ja, also wenn du eine Nebenwirkung hast bei einer von 20.000 Leuten, dann brauchst du halt 20 Millionen oder sowas, bis du überhaupt mal genügend Nebenwirkungen gesehen hast, um von Nebenwirkungen zu sprechen. So, und oft, um auf diese 20 Millionen zu kommen, brauchst du Zeit. Das ist aber keine Spätfolge, sondern eine Langzeitbeobachtung von Ad-Hoc-Folgen. So. Ziemlich langer Aufsatz, sehr, sehr lesenswert. Vor allen Dingen sind auch die Kommentare sehr lesenswert. Da geht die Autorin nämlich auch nochmal wesentlich feiner granuliert auf diese Scheinargumente und teilweise auch guten Argumente ein. Wie eben zum Beispiel diese Narkolepsie nach der Schweinegrippeimpfung. Das ist eine Langzeitfolge, ist es halt nicht. Und das kann man an den Zahlen nachweisen. Es gibt Narkolepsiefälle. Es ist noch nicht mal sicher, ob das aus dem Impfstoff kommt oder ob nicht die Schweinegrippe selbst, also das Virus selbst, diese Narkolepsie ausgelöst hat. Und diese Fälle konntest du erst sehen, nachdem, ich glaube, 60 Millionen Menschen geimpft wurden. Hattest du überhaupt erst genug Narkolepsiefälle, sodass da überhaupt irgendeine Zuordnung gemacht werden konnte? Mhm. Ja, super Ding. Das Nützlichste, was ich bisher zu diesem Thema gelesen habe. Und es hilft auch außerhalb dieser Pandemie gegen Impfschwurbler.
Genau. Ich hoffe ja immer, dass wir so ein bisschen was lernen können über uns und über wie man mit solchen Dingen umgeht, gerade in dieser Pandemie. Also ich hoffe einfach, dass wir über die lange Zeit als Langzeiteffekte viel gelernt haben in den vergangenen Monaten. Das ist so eine Hoffnung, die ich habe. Hier, ne, weil uns immer mal wieder und ich finde überraschenderweise Hörerinnen und Hörer so hören oder gehört haben in der Vergangenheit, als hätten wir Schulschließungen gefordert. Ne? Da kamen jetzt schon öfter Kommentare, Nachrichten, Mails und so weiter. Wir würden Schulschließungen fordern. Das war bisher tatsächlich nicht der Fall. Also wir haben oft über das Schulthema in Zusammenhang mit Corona oder Covid-19 gesprochen. Wir haben uns meistens darüber aufgeregt, dass es zum Beispiel nicht mal eine Maskenpflicht im Unterricht gab. Oder
ja, dass es diesen Regelbetrieb, als wäre keine Pandemie. Ne?
Wir haben ja verschiedene Dinge diskutiert. Hybridunterricht, Luftfilter für die Schulen, einfach mal alle Masken tragen und so weiter.
Ich kann dir sagen, was da gerade passiert. Diese Leute, die glauben, wir würden Schulschließungen fordern, fallen auf Strohmänner rein, diejenigen aufgestellt haben, die die Schulen um jeden Preis offen halten wollen.
Das stimmt, ja.
Weil wenn du nämlich zu solchen KultuspolitikerInnen gehst und sagst so, dass hier die Schulen im Regelbetrieb laufen, das ist keine gute Idee, dann sagen die sofort, naja, sollen wir die Schulen jetzt ganz schließen? Wer kümmert sich denn dann um die Kinder? Das ist ein ganz typischer billiger Strohmann. Das hast du total oft, wenn du irgendwo diskutierst. Ja.
Jedenfalls wollte ich sagen, jetzt ist der Tag gekommen. Streicht ihn euch alle im Kalender an. Ich sag's gleich. Achtung, Trommelwirbel. Ich bin dafür, die Schulen zu schließen, und zwar für fast alle Kinder. Das habe ich auch schon damals im Frühjahr, glaube ich, gesagt, dass ich glaube, dass man für manche Kinder und manche Schülerinnen und Schüler die Schulen offen halten sollte. Und ich will da auch gar keine große Prüfung, so wie wenn man jetzt Hartz IV beantragt, ob die das auch wirklich verdient haben, dass sie in die Schule dürfen, sondern ich denke, dass das ganz unkompliziert und schnell geregelt werden muss, dass manche Kinder, manche Schülerinnen und Schüler in die Schule sollen, weil unterschiedlichste Gründe. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, aber es gibt Alleinerziehende, es gibt Leute, die, wo beide Eltern irgendwie in der Pflege arbeiten und so weiter und so fort. Es gibt genug Gründe, ne? Sind auch alle hinreichend diskutiert. Und für diese Kinder sollten die Schulen offen sein, meiner Meinung nach. Und der Rest bleibt zu Hause, auch um genau diese Kinder zu schützen, ja? Also es gibt ja auch, wie ich gerade schon sagte, Leute, die arbeiten in der Pflege und sind im Altenheim und müssen ihre Kinder aber in die Schule schicken. Und je mehr andere Kinder da sind, und desto größer ist ja die Gefahr, dass ihre Kinder sich infizieren, dass sie sich selbst infizieren und dass sie es wieder in die Altenheime tragen. Also allein schon deswegen sollten das alle, die können, einfach mal kurz ihre Kinder zu Hause lassen. Vor allem, und jetzt kommt der Grund, weil wir ein neues Virus oder eine neue Mutante dieses alten Virus sehen, die, und da kann man nach Großbritannien schauen, sich in den Schulen ausgebreitet hat. Man muss immer dazu sagen, Großbritannien war im Lockdown, im sogenannten Lockdown, aber genau wie Irland, das übrigens auf eine erstaunlich gute Weise geschafft hat mit diesem sogenannten Lockdown, ich sage immer so genannt, weil die Schulen offen waren, die haben es geschafft, die Schulen offen zu halten, den Rest der Gesellschaft so runterzufahren, dass sie wirklich teilweise so, ich glaube, 200 Neuinfektionen am Tag hatten.
Aber die sind auch jetzt gerade wieder über die Wupper gegangen in Irland,
oder? Oh, es ist richtig. Also das war total erschreckend, wenn man so geguckt hat vor Weihnachten, war es echt so relativ niedrig. Und bei denen ist jetzt eben auch diese B117-Mutante angekommen. Und die Zahlen sind durch die Decke gegangen. Und ich meine wirklich durch die Decke. Also sie haben sich innerhalb von wenigen Tagen verzehnfacht. Wir haben da gerade über 6000 Neuinfektionen am Tag. Irland ist ein Sechzehntel von der Bevölkerung wie Deutschland. Also kann man das, wenn man es ein bisschen vergleichen möchte, mal 16 nehmen. Das heißt,
Berlin mit Speckgürtel so, ne? In etwa.
Ja, genau. So ungefähr von der Bevölkerung. Von der Dichte nochmal ganz anders, ja, aber von der Anzahl. Das heißt, man kann da gerade sehen, und zwar wirklich im Zeitraffer, das geht so schnell. Also ich habe die Irish Times im Newsletter, ich konnte wirklich sehen, wie von einem Tag auf den anderen die Zahlen hochgegangen sind und durch die Decke. Man kann da sehen, was passiert, wenn man angesichts dieser neuen Mutante die Schulen offen lässt, weil sich anscheinend wirklich dort dann auch dieses Virus eben ausgebreitet hat.
Was haben die Iren denn eigentlich mit den Betrieben gemacht? Weil das ist ja im Moment so das, wo ich denke, du hast einerseits die Schulen, andererseits die Betriebe. Und ich habe den Verdacht, auch das wieder nur ein Verdacht, dass die Betriebe und die Schulen sich gegenseitig den Virenball
so Ping-Pong, ja.
Die Kinder holen es aus der Schule nach Hause, die Eltern nehmen es mit in den Betrieb und umgekehrt.
Also ich meine, das ist in Irland, aber ich nagel mich jetzt nicht fest. Ich weiß, dass es sehr viel Homeoffice gab und ich meine, es war sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass die, die es irgendwie einrichten können, auch wirklich Homeoffice anbieten müssen. Also nochmal größerer Druck auf die Arbeitgeber dort war. Die genauen Details kenne ich allerdings nicht, aber ich glaube, dass in Irland sehr viel mehr im Homeoffice gearbeitet wurde als bei uns und dass sie deswegen auch geschafft haben, bevor diese Mutante dann zum Tragen gekommen ist, trotz Schulöffnung, also die hatten, wie gesagt, die Schulen offen in ihrem Lockdown, dass sie es trotzdem geschafft haben, die Zahlen so gut runterzudrücken. Das funktioniert nicht mehr. Also das ist wirklich auch der Grund, und diese Mutante ist bei uns. Also ich glaube, im November wurde sie das erste Mal hier nachgewiesen. In Großbritannien wurde sie im September, meine ich, zum ersten Mal gefunden. Das heißt, nehmen wir mal so Pi mal Daumen. Man kann natürlich nicht genau sagen, wie schnell es jetzt hier geht. Das ist von vielen Faktoren abhängig. Aber sagen wir, wir hängen Pi mal Daumen 2 Monate hinterher. Dann wird hier im Februar das Ding richtig durchstarten, wenn wir nicht jetzt Maßnahmen ergreifen, die das verhindern. Und dieses ganze Gerede von Kinder stecken sich sowieso nicht so viel an. Und
ja, das ist ja Unsinn.
Erstens wissen wir schon lange, dass es Unsinn ist, dass sich Kinder auch anstecken, dass sie einfach seltener Symptome zeigen, deswegen seltener getestet werden, deswegen meistens unterm Radar laufen. Ja, also das ist ja was Kultusministerinnen in ganz Deutschland immer noch nicht kapiert haben. Aber bei dieser Mutante hat man eben auch gesehen, dass alle Kinder, alle Altersgruppen, Jugendliche viel, viel stärker betroffen waren, als alle bisherigen Coronaviren gezeigt haben. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob das auch deswegen ist, weil die Schulen das Einzige waren in diesen beiden Ländern, was noch offen war, sozusagen. Ja, also, dass sich das Virus auch gar nicht irgendwo anders groß ausbreiten konnte, als in den Schulen. Aber es hat es halt getan. So, das heißt, das ist der Beweis und das ist für mich der Grund zu sagen, nee, Leute, erstens wissen wir gerade eh nicht, was für eine tatsächliche Virusaktivität wir in Deutschland haben, weil die Zahlen sind wahrscheinlich nächsten Donnerstag wieder zu gebrauchen, schätze ich mal, sind trotzdem schon wieder sehr hoch, also mit über 30.000 Neuinfektionen, die am Tag
gemeldet. 1.188 Tote, ne? Höchststand bisher.
Ja, wahrscheinlich auch Nachmeldungen und so weiter. Ah, okay. Ich sag ja, die Zahlen gerade sind, naja.
Man könnte ja fast den Verdacht haben, dass das absichtlich passiert ist, wir uns immer so lange durchwursteln, bis irgendwelche Zustände auftauchen, die Zahlen seltsam niedrig halten.
Ja, es gibt genau in die andere Richtung auch schon Verschwörungstheorien. Ich würde davor warnen, mit Zahlen irgendwelche. Also wenn Dummheit beziehungsweise einfach an Feiertagen wird nicht gearbeitet in Deutschland. Ja, das muss man einfach mal sagen. In den Gesundheitsämtern.
Trotzdem, es haben ja genug Labore und so durchgearbeitet, ne?
Labore, also, aber die Ämter, die Behörden, und viele Ärzte waren halt auch einfach im Urlaub. Mein eigener Arzt, der mich noch schön getestet hat, war auch im Urlaub.
Aber wenn du die Schulen zumachen willst, sagen wir mal, wir machen jetzt die Schulen zu und zwar für die nächsten. Also sinnvollerweise müsste man was wir an Irland ja auch sehen ist, es reicht nicht, ein bisschen schwanger zu sein. Du machst, entweder bist du schwanger oder du brichst die Schwangerschaft ab. Das heißt, eigentlich ist Irland ein guter Hinweis darauf, dass du eine Zero-Covid-Strategie fahren musst und nicht eine, wir halten die Inzidenz unter 50 oder sowas, was uns ja um die Ohren geflogen ist hier in der Bundesrepublik. Wenn du jetzt die Schulen zumachst, sagen wir mal für 4 Wochen, um das Ding auszutreten, müsstest du aber doch auch alle Betriebe zumachen für diese 4 Wochen.
Genau. Und das ist auch die große Kritik, die ich an den momentanen Beschlüssen habe, die da diese Kanzlerinnen und MinisterInnen getroffen haben, dass sie wieder nicht die Arbeitgeber irgendwie in die Pflicht genommen haben, zu sagen, ihr müsst wirklich dafür sorgen, dass Leute sich nicht mehr im Betrieb treffen, dass sie zu Hause arbeiten oder abgeschottet sind von anderen, wie auch immer ihr das anstellt, euer Problem oder macht es einfach. Also die sind einfach überhaupt gar nicht angegriffen, sondern machen einfach so weiter wie bisher. Also,
ja, es sei denn, du gehörst zum Kulturbetrieb, Veranstaltung oder Gastro, ne?
Ja, also alles, was dicht ist.
Es gibt tatsächlich, also ich habe mehr Gastronomie gesehen, die sich nicht seuchenkompatibel verhalten hat als andere, aber ich habe halt auch Gastronomie gesehen, die sich extrem seuchenkompatibel verhalten hat. Ja. Und die müssen halt auch zumachen. Und da denke ich dann halt auch wirklich, was läuft hier eigentlich? Es gibt keine Pflicht zum Homeoffice, aber die Restaurants, in denen du dich nicht anstecken kannst, weil da Luftfilter arbeiten, wo vielleicht auch so Leute wie du und ich, wir haben Covid-19 gehabt, wir dürften eigentlich immun sein. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Ich verstehe nicht mehr, warum das alles passiert.
Ja, ja.
Das ist das größte Problem. Ich verliere gerade mein jegliches Vertrauen in die Politik, weil ich nicht verstehe, warum die Dinge passieren, wie sie passieren.
Ich kann dir das sagen. Das wäre mein nächstes Thema. Ich hatte es ja auch schon angekündigt. Oh, Verzeihung. Wahlkampf. wir sind im Wahlkampf.
Sekunde. Dann lege ich noch kurz einen vor. Ich bin nicht mehr dazu gekommen, es sauber zu schneiden. Darum gibt es jetzt keinen O-Ton daraus.
Ja, ja.
Es wird wieder eine kleine Bonusfolge geben zu dieser Sendung. Und zwar habe ich mit jemandem gesprochen, das ist der Christian vom Kids-Podcast, der gestern was ganz Interessantes getwittert hat, weil es gibt ja so dieses Argument, die Schulen, wir müssen die Schulen aufmachen, weil die traumatisierten Kinder, die Schule kann das erkennen, dass in den Familien was schiefläuft. Und Christian sagt nein. Der twitterte gestern, als jemand, der sich seit fast 20 Jahren mit Trauma befasst. Also Christian lebt mit traumatisierten Kindern zusammen, also er hat so mehrere Pflegekinder. Ja. Also als jemand, der sich seit fast 20 Jahren mit Trauma befasst, Schule oder Kindergarten ist nicht der Ort, an dem Trauma erkannt wird, auch nicht erkannt werden kann. Es fehlt an Schulung, Wissen, Haltung. Womit ich sagen will, die Schulöffnung verhindert nichts. Und daraufhin habe ich gesagt, hier, ich will sofort ein Interview mit dir. Ja,
genau.
Wollte ich eigentlich kleingeschnitten haben, habe ich nicht geschafft. Gibt so eine 18-minütige Bonusfolge, die ist tatsächlich schon fertig. Kannst du gerne auch mitveröffentlichen, wenn du sie nicht nächste. Aber können wir dann, ja.
Genau. Die gibt es dann Anfang nächster Woche.
Jetzt den Wahlkampf.
Nee, aber da möchte ich dazu auch noch was sagen, weil Christian ist auch nicht der Einzige. Tatsächlich habe ich auch auf Twitter jemanden gesehen, der auch in der Psychiatrie, ich weiß es nicht mehr, arbeitet quasi Ambulanz, also in einer Notfallambulanz für psychische Probleme für Kinder und Jugendliche arbeitet. Und der hat auch einen längeren Thread geschrieben, in dem es darum geht, was ist eigentlich das Verhältnis zwischen Trauma und Schule? Und der hat dann nochmal deutlich gemacht, dass bei ganz vielen Kindern, die bei ihm ankommen, wo man natürlich dazu sagen muss, das sind Kinder, die also wirklich schwere psychische Akutsituationen erleben, dass bei vielen dieser Kinder die Schule das Problem ist. Und dann kommen die da hin und dann müssen die sich halt erstmal um die psychischen Probleme kümmern und um die Gesundheit dieser Kinder. Und einer der häufigsten Sätze, die ihr zu diesen Kindern sagt, ist: Pass auf, Schule ist gerade nicht so wichtig. Weil sich natürlich die Kinder auch Sorgen machen, ne? Und auch denken so, ey, fuck, ich verpasse ganz viel in der Schule und so weiter und so fort. Und das ist der häufigste Satz, den dieser Mann zu den Kindern sagt. Vergiss mal kurz die Schule, das ist gerade nicht das Wichtigste. Wir müssen uns gerade um wichtigere Dinge kümmern. Und Schule kann warten, ja? Und das war so, wo ich so dachte, genau, verdammt. Es ist genau das, was ich seit ewig denke. Es ist gerade nicht das dringendste Problem. So.
Ja, aber das Problem ist doch aber, wenn er sagt, Schule ist gerade nicht das Wichtigste, meint er ja eigentlich, der Wissensvermittlungsanteil in der Schule ist jetzt gerade nicht das Wichtigste. Das Problem ist ja, dass wir die Schulen missbrauchen für alles mögliche andere, was eigentlich das Wichtigste ist. Und das sagt Christian auch, der sagt auch, das ist nicht die Aufgabe ist, das ist nicht die Aufgabe der Schule. Die Lehrerschaft ist überhaupt nicht ausgebildet, um mit Trauma umzugehen. Die sehen im schlimmsten Fall sehen die ein traumatisiertes Kind, das sich auffällig verhält und kategorisieren das als Störenfried und helfen ihm dadurch erst recht nicht. Fand ich ganz interessant.
Ja, genau. Auch auf Twitter, die Tage flog an mir vorbei, wir kürzen seit Jahrzehnten die Jugendämter zusammen und jammern jetzt darüber, dass irgendwie die sozialen Probleme nicht mehr durch die Schule gelöst werden können. Das ist halt... Also es ist ein sehr vielschichtiges Problem. Ich meine,
glaube ich auch nicht im Interview jetzt mit drin, aber Christian erzählt dann hinterher noch, er kennt ein Jugendamt, die haben zur Schulschließung, hat das Jugendamt Mitarbeiter an Kontaktverfolgung abgegeben.
Schön,
das heißt, die armen Kinder können nicht mehr zur Schule, aber das Jugendamt verliert erstmal Mitarbeiter.
Das ist auch Wahnsinn. Toll. Und ich meine, ich will auch überhaupt nicht, ich kann mir die Kommentare, die jetzt kommen, schon vorstellen. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es ein Problem ist, dass die Schulen zu ist. Ich merke das bei mir selber und ich sehe das bei anderen Eltern und ich sehe das auf Twitter, wo alle Eltern das berichten. Es ist ein fucking Problem. Es ist anstrengend, die Kinder weinen, es ist eine Überforderung von allen Seiten. Ja? LehrerInnen, die zum ersten Mal digital sein müssen, SchülerInnen, die sich zum ersten Mal selbst organisieren müssen, was je jünger die sind, desto schwieriger wird. Und Eltern, die ja weiter arbeiten sollen und gleichzeitig aber Homeschooling noch machen. Ja, ne?
Die Frage kannst du mir beantworten.
Ja.
Die Kinder sind ja jetzt gerade zu Hause.
Ja.
Ihr macht Homeschooling.
Mhm. Ich allein mit zwei Kindern, muss man dazu sagen, aber
jetzt
schon größere Kinder.
Ja, jetzt wollen die Schulen stufenweise wieder öffnen, aber nicht im Vollbetrieb, sondern so Sparbetrieb. Das heißt, ich weiß nicht, wie die sich das denken, die Kind geht montags, mittwochs und freitags jeweils 3 Stunden zur Schule und der Kind geht dienstags und donnerstags jeweils 2,5 Stunden zur Schule und das auch noch zu komischen Uhrzeiten. Ist das nicht ungleich aufwendiger für dich persönlich, das so zu haben, als wenn die ganze Zeit zu Hause sind und du letztendlich für die Disposition der Kinder und deiner selbst verantwortlich bist?
Das Argument sehe ich auch ganz oft und ich weiß es auch nicht. Weiß es wirklich nicht. Es ist ganz, ganz schwierig. Die sind auch so unterschiedlich, die Kinder, und Eltern sind sehr verschieden. Und ich glaube, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Weil ich sehe es jetzt hier schon, ich habe 2 Kinder und das eine Kind blüht auf, weil keine Schule ist, und das andere Kind verwelkt ein bisschen, weil keine Schule ist. Ja, schon 2 Kinder komplett unterschiedlich, und es ist sehr schwer zu sagen. Ich wollte einfach nur sagen, ich weiß, dass es gerade scheiße ist, so, und es ist eben nun mal nicht vermeidbar. Und ich glaube, das ist was wir gerade akzeptieren müssen, dass wir alle gerade irgendwo leiden müssen.
Mit der derzeitigen Politik hört das ja nicht auf. Das ist, was mich so irritiert auch. Also ich sehe, okay, wir haben jetzt Impfstoffe. Die werden verfügbarer, wir fangen jetzt an zu impfen. Ich habe den Verdacht, dass die Politik die Hoffnung hat, dass irgendwie innerhalb der nächsten 6-8 Wochen so viel Impfstoff da ist, dass spätestens zum März so viele Leute geimpft sind, dass das Problem nicht mehr wirklich ein Problem ist. Ich zweifle sehr daran, dass das so weit kommen wird. So, das heißt, ich sehe, es sieht für mich mal wieder so aus, als würde sich jetzt die nächsten 2, 2,5, 3 Monate durchgewurschtelt, bis sich wieder irgendetwas anderes tut. Das heißt aber, das läuft ja jetzt dann die nächsten 2, 3 Monate so. Und das kann doch nicht besser sein, als jetzt einmal zu sagen, so, wir machen jetzt die Betriebe dicht bis auf das Wasserwerk. Und wir machen die Schulen dicht. Und wir machen Ausgang. Wir machen jetzt Zero-Covid. Das ist doch eigentlich.
Ja. Ne? Aber, und jetzt komme ich wirklich zu meinem nächsten Thema. Das Problem ist, wir sind im Wahlkampf. Wir sind in 2021. Es ist ein Superwahljahr. Also wir haben nicht nur eine Bundestagswahl, sondern wir haben auch diverse Landtagswahlen. Die ersten beiden sind schon im März in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Ja. Und Leute stellen sich gerade zur Wahl. So, das hat verschiedene Probleme. Ich finde, man muss ganz viel von Politik, was gerade passiert, gerade wirklich unter diesem Gesichtspunkt sehen, es ist Wahlkampf. Das meiste, was wir gerade sehen, ist sowas wie Friedrich Merz, Armin Laschet, Jens Spahn ist auch noch irgendwie mit dabei, bei Laschet so mit dran und Norbert Röttgen. Aber man darf nicht vergessen, dass auch in den Landtagen wieder neu besetzt wird, dass sich neue Regierungen bilden vielleicht. Und gerade in der Schulpolitik, die ja Landessache ist, wird sich das auswirken.
Das heißt, die opfern gerade diese Leute auf den Intensivstationen für ihre politischen Karrieren.
Das ist sehr hart ausgedrückt. Ich würde es natürlich immer sehr viel allgemeiner ausdrücken und sagen, naja, also einerseits sind Wahlkämpfe natürlich dadurch gekennzeichnet, dass alle, die daran beteiligt sind, eine Klientelpolitik machen. Ja? Also vor allem auch diejenigen, die in den Regierungen sind, machen ihren hoffentlich dann Wählern, also sie hoffen, dass es ihre Wähler werden, machen ihnen Geschenke und versuchen sie auch nicht so sehr zu verprellen. Deswegen, meine Meinung, sehen wir gerade so wenig Angriff oder so wenig, also deswegen wird die Wirtschaft gerade so mit Samthandschuhen angefasst und so wenig zur Verantwortung gezogen.
Aber dann, wenn ich mir das dann überlege, es ist Wahlkampf, so, dann wäre doch diese Pandemie genau der richtige Anlass, mit klugen, faktenbasierten Argumenten diese ja im Grunde bräsige Politik, die gerade von den Ländern gemacht wird, anzugreifen. Das Einzige, was ich sehe, ist rechts außen bei FDP und AfD total destruktive, versuchte Destruktion. Also alles kaputt zu machen, das muss aufhören, das muss alle. Aber
sofort alles öffnen und.
Beispielsweise genau. jetzt Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen wird von rechts regiert. Warum geht in Nordrhein-Westfalen niemand von den Linken hin und sagt so, wie die Landesregierung hier agiert, das ist absolut falsch. Hier sind die Daten, auf die ich meine Aussage schütze, und hier sind die Lösungsvorschläge, die ich mitbringe. Ich habe nicht den Eindruck, dass das passiert. Das passiert in Berlin genauso wenig. Wir haben hier eine Opposition. So, hier regieren die Linken. Warum kommt die rechte Opposition nicht und sagt, das ist absolut falsch? Hier sind die Lösungsvorschläge. Im Grunde sind die Lösungsvorschläge, mit denen die Opposition zumindest hier in Berlin kommt, doch nur mehr lockern, also mehr Tote.
Ja, aber die FDP und die AfD. Die CDU weiß ich gerade gar nicht so genau. Ich weiß nicht, die CDU in Berlin ist eh so ein bisschen.
Aber die CDU wäre doch eigentlich die klassische Partei, die jetzt sagen müsste, ja, wir wissen, wir haben die Wirtschaftskompetenz und aus dieser Wirtschaftskompetenz heraus, die sie natürlich nicht haben, aber seit Jahrzehnten behaupten, und aus dieser Wirtschaftskompetenz heraus plädieren wir dafür, eine Zero-Covid-Strategie mit der Schließung aller Betriebe zu machen, denn wir sind davon überzeugt, das ist langfristig günstiger, zum Beispiel. Passiert aber nicht.
Ja, ich finde es gar nicht so sehr aus der Perspektive der Wirtschaft herausgedacht, sondern ich denke, die vertreten die alten Leute. Also die CDU.
Okay.
Müsste eigentlich aus dieser Perspektive heraus vielleicht eigentlich sagen, hey, Moment, unsere Wählerschaft wird, wenn das hier so weitergeht, am ehesten an diesem Virus sterben oder sind viel gefährdeter als andere, weil ab 60 steigt da ja die Gefahr. Das Problem ist nur, dass die Wählerinnen und Wähler, also die ab 60-Jährigen, sage ich jetzt mal ganz pauschal, und natürlich wählen nicht alle 60, ab über 60-Jährigen CDU, aber ein größerer Teil als bei den Jüngeren. Aber gerade diese Leute waren zumindest in der Vergangenheit die sich noch am wenigsten um dieses Virus gekümmert haben. So, also die wirklich zwar die Betroffensten sind in der Theorie, aber in der Praxis die Maske dann eher nicht so richtig aufsetzen.
Treffen ja auch nur die Inge und
ja, genau. Also da kommen, glaube ich, ist es auch ein bisschen schwierig, dass die Wählerschaft vielleicht noch nicht zu 100% begriffen hat, dass sie so betroffen sind und dass eigentlich jemand ihre Bedürfnisse noch viel mehr in den Mittelpunkt stellen müsste. Und in Berlin, du hast es gerade schon angesprochen, ist natürlich die Lage besonders prekär. Also man muss ja auch dazu sagen, am Dienstag gab es das Treffen Kanzlerin und die MinisterpräsidentInnen und hinterher gab es eine große Pressekonferenz und
ja, die Schulen bleiben müssen leider bis 31. Januar geschlossen bleiben, aber wir machen auf. Wir auch.
Ja, nee, noch viel besser, noch viel besser. In der Pressekonferenz sitzt Angela Merkel neben Michael Müller und Markus Söder. So, das sind die drei Leute, die da sitzen. Angela Merkel redet die ganze Zeit. Und dann kann man lesen aus der Mitschrift dieser Pressekonferenz, ein weiterer wichtiger Punkt ist der Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen. Hier haben wir uns entschieden, dass die von den Ländern ergriffenen Maßnahmen entsprechend dem Beschluss vom 13. Dezember bis Ende Januar verlängert werden. Mhm. Und nicht mal zwei Tage später, Michael Müller, ne, der wirklich da auch, also der ist ja irgendwie der Vorsitzende der Ministerpräsidenten oder sowas, der Ministerpräsidentenkonferenz. Zwei Tage später rudert er komplett zurück, weil seine eigene Kultussenatorin, Bildungssenatorin Sandra Scheres das Gegenteil davon macht. Einfach sagt so, nee, ich mache ab Montag, also ab 11. Januar, mache ich schrittweise die Schulen wieder auf. Die ältesten Kinder gehen auch zuerst wieder in die Schule, ja? Also so die Gymnasialjahrgänge, die irgendwie prüfungsrelevant sind. Das ist ganz wichtig, die Prüfungen.
Also die, ne? Mehr Virus mit sich rumschleppen können,
genau. Gehen zuerst. Genau, die gehen zuerst, die Kleinen bleiben zu Hause. Wobei das mit diesem Altersding, ich sag's nochmal, ich glaube mit dieser Mutante B117 ist das alles egal. Also brauchen wir gar nicht mehr weiter drüber reden eigentlich, ne? Aber trotzdem, und mach die Dinger wieder, mach die Schulen wieder auf. Wir haben keine verlässlichen Zahlen. Wir können ziemlich sicher sein, dass wir ein hohes Infektionsgeschehen in Berlin haben. Aber wir machen die Schulen wieder auf. Und nachdem Müller am Dienstag das eine gesagt hat, sagt er jetzt das andere. Er steht zu dieser Entscheidung von Sandra Scheres und er unterstützt sie und hält sie auch für richtig. So, das ist Wahlkampf live, weil nämlich beide Personen, Sandra Scheres und Michael Müller, wollen beide in Berlin nichts mehr werden. Denen ist diese Stadt total egal.
Müller will
im
Bundestag, was will Scheres?
Einfach aufhören. Die hat schon ein Jahr bevor, schon ein Jahr vor der Wahl, also die Wahl ist am 26. September und sie hat schon mehr als ein Jahr vorher gesagt, sie macht nicht weiter. Das heißt, die sitzt da einfach ihre letzten Tage ab. Und eine sehr schöne Zusammenfassung des Ganzen hatte Marco Fechner auf Twitter. Und er meinte, Sandra Scheres hört eher auf irgendwelche Eltern, die mit Töpfen vor ihrem Fenster klopfen und protestieren, dass die Schulen wieder öffnen sollen, als, und es gab es auch diese Woche, eine offizielle Stellungnahme des Landeselternausschusses, der gesagt hat, solange wir diese Infektionen oder solange wir diese Pandemie nicht unter Kontrolle haben, dürfen die Schulen nicht einfach so wieder aufgemacht werden, als wäre nichts so.
Und der Müller, der ist wahrscheinlich auf dem sicheren Listenplatz für den Bundestag, der hat seine Schäfchen im Trocknen.
Der hat seine Schäfchen im Trocknen, der ist einfach mit einem Fuß im Bundestag und mehr.
So, übrigens, wo du diese Pressekonferenz erwähnst, was ich da sehr interessant fand, ich habe nicht viel gesehen davon, aber den einen sehr, sehr schönen Ausschnitt. Merkel redet, danach redet Müller und beendet, glaube ich, sogar seine Rede mit so den Worten, es war ein harter Tag, es war ein anstrengender Tag, aber jetzt haben wir ein Ergebnis, ne? Und dann ist Söder dran und Söder hat nichts Besseres zu tun, als im ersten Satz, den er sagt, sich einzuschleimen für den Fall, dass er Kanzlerkandidat wird. Und er sagt, naja, ob es ein harter Tag war für uns, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es sehr hart ist für die Bürgerinnen und Bürger des Landes und so weiter. Mhm. Ich dachte so, echt, muss das sein? Seid ihr so, was, das ist so ein Kindergarten da. Unglaublich.
Naja, und also wir haben einerseits Klientelpolitik und Wählergeschenke würde ich jetzt eher bei Armin Laschet auch verorten, ne? Also der ja bekanntermaßen dann gemacht hat, was die Möbelhäuser gerne wollten und so.
Und dann die Textilindustrie. Verzeihung, nein, das war nur Zufall, dass sein Sohn da das.
Ja. Und was ein weiteres Problem ist Populismus im Wahlkampf, weil natürlich Dinge, die gut klingen, gerade auch von denjenigen, die nicht wiedergewählt werden wollen, sondern die neu irgendwo hin wollen, ja, die so von der Seite kommen. Friedrich Merz, bestes Beispiel. Ich finde, er muss einfach nur gucken, was er so in den ganzen Interviews, und er gibt gerade sehr viele Interviews, was er da so alles von sich gibt. Also da hat er die üblichen Themen. Das ist natürlich, Flüchtlinge sollen hier nicht rein, die können nicht alle nach Deutschland. Ja, ist so eine Aussage, so eine typische. Dann auch zum Thema Schulen. Unter dem Lockdown leiden massiv unsere Kinder. Und vor allem die Kinder aus sozial schwachen Familien, ja.
Also seine Kinder.
Wo man auch, ja, das ist, gab dann natürlich auch wieder eine große Diskussion, dass sie nicht sozial schwach sind, sondern finanziell schwach. Okay. Wo man aber eigentlich hinterfragen müsste, seit wann interessiert sich eigentlich Friedrich Merz für arme Leute? Also das ist ihm halt eigentlich wirklich egal.
Das ist übrigens was nicht passiert, ne? Was auch presseseitig nicht passiert. Ich habe den Deutschland-Trend mitgebracht für diese Woche. Da sind so 2, 3 ganz interessante Daten drin. Was die da auch abfragen ist, sie fragen ab, wer wäre ein guter CDU-Vorsitzender? Wer wäre ein guter Kanzlerkandidat? Und die Zahlen sind egal, ne? Also die referiere ich auch nicht. Was ganz anderes ist mir aufgefallen. Die gesamte Berichterstattung über diese CDUler kommt mir vor, als würden sämtliche Medien davon ausgehen, dass die Union sowieso wieder die Kanzlerin stellen wird.
Ja.
Ja, das, was auch passt zu diesem vollkommen albernen Selbstverständnis der Union, sozusagen die gottgegebene Regierungspartei zu sein, nur weil Adenauer damals die Republik verkauft hat. Aber ich finde das halt journalistisch gerade auch extrem fahrlässig, was da passiert.
Ja.
Also das ist so, das ist so, als gäbe es nur die CDU, fühlt sich so an, kann auch sein, dass ich mich absolut täusche, weil ich in die falschen Zeitungen lese oder so, aber es fühlt sich echt so an, als gäbe es nur die CDU und als wäre für dieses Land ausschließlich wichtig, wer denn, also welchen Kanzler oder welche Kanzlerin uns die CDU denn bringen wird in Zukunft. Und das finde ich schon ein bisschen auffällig. Geht dir das auch so oder geht nur mir das so?
Ja, ich finde, dass zu viel über diese ganze CDU-Kanzlerkandidatschaft berichtet wird. Und das meine ich auch mit vorsichtig sein, ne? Also und anerkennen, dass die Leute im Wahlkampf sind gerade. Und ich finde, gerade Medien müssen da sehr, sehr aufpassen, dass sie auch nicht dann, weil eben Populismus dann auch im Zweifel das Mitte der Wahl ist von vielen, da nicht über jedes Stöckchen springen, nicht tausende Interviews von solchen Leuten. Ich meine, warum muss ich gerade jeden zweiten Tag ein Interview mit Friedrich Merz irgendwo lesen? Das ist doch total sinnlos. Ich weiß, was das für ein Typ ist. Ich weiß, was der will. Das ist also, ja, schwierig.
Das ist dieser Horse Race Journalism natürlich auch, ne? Weil eigentlich gibt es überhaupt nichts zu berichten. Es gibt tatsächlich gar nichts zu berichten. Außer es gibt 3 Typen, die gerne CDU-Vorsitzende würden. Oder 4, ich weiß jetzt gar nicht. Nee, 3. 3 Typen, die gerne CDU-Vorsitzende werden würden. Das ist die Nachricht. Darüber hinaus gibt es exakt keine Nachricht. Ja. Weil die Leute, also ich wähle die nicht. Also ich wähle den CDU-Vorsitz nicht. Da bin ich nicht dran beteiligt, aber trotzdem tun meine Zeitungen so, als würde mich das was angehen. Das geht mich überhaupt nichts an. Ich habe da überhaupt keine Karten drin.
Naja, und es ist natürlich.
Wenn es mir wichtig wäre, den CDU-Vorsitz mitzuwählen, dann würde ich in die CDU eintreten.
Ja.
Und mich dran beteiligen. Aber so, das wird halt, das ist auch eine sehr alte Medienkritik schon. Medien tun immer so, als müsste irgendetwas irgendwen interessieren. Tut's aber nicht. Ja, aber die Leute wollen schon wissen, wer da Kandidat ist. Nee, das wollen die Leute nicht wissen, weil das hat überhaupt keine Auswirkungen auf das Leben der Leute.
Doch, schon irgendwann, aber halt, wenn es entschieden ist. So.
Genau, das ist so ein bisschen wie mit Brexit, wie mit Trump. Ja, macht ihr mal, ich kann eh nichts dran ändern.
Genau, und so und das ist natürlich auch, ich kenne das ja auch so ein ganz bisschen von innen, solche Sachen. Natürlich gibt man bei jeder Gelegenheit eine Pressemitteilung raus. Ja, aber klar, zu jedem Senf, zu jedem, was auch immer, gibst du deinen Senf ab und hast eine Meinung und schreibst die dann halt in die Redaktion und schickst es raus und machst eine Pressemitteilung. Die Frage ist nur, wird das auch wirklich gedruckt? Muss man das unbedingt aufnehmen? Muss unbedingt dann darüber berichtet werden, wie Friedrich Merz die Schulpolitik von Susanne Eisenmann in Baden-Württemberg findet? Übrigens auch so ein Fall, ne? Susanne Eisenmann, das ist die Kultusministerin in Baden-Württemberg, ist auch gerade im Wahlkampf und hat sich nicht erblödet, als vor Weihnachten die Leopoldina so auf die Hinterfüße gestiegen ist, zu sagen, Zitat, manche Forderungen zeigen, dass die Leopoldina bei den Corona-Maßnahmen nicht ganz auf der Höhe der Zeit zu sein scheint.
Denkst du, diesen Leuten ist der Vertrauensverlust, den sie gerade einspielen, egal oder sie merken es nicht? Oder gehen die, oder also das ist ja, ich gucke so auf mich, ne? Links reden, rechts leben, ne? So, ich bin nicht mehr der Jüngste und so, ne? Ich hab Immobilienbesitz und ne, so. Also eigentlich wäre ich so der klassische CDU, vielleicht so SPD-Wähler. Gehen die davon aus, dass so Leute wie ich sowieso brav sind und zur Wahl gehen und schon in irgendeiner Form diese Demokratie dadurch unterstützen bzw. bestätigen? Oder merken die nicht, dass sie gerade mein Vertrauen komplett verspielen und ich nur noch zur Wahl gehe, weil ich an die Institutionen glaube, aber nicht mehr an die Personen in den Institutionen?
Mal ganz ehrlich, hättest du CDU gewählt?
Ich habe schon mal CDU gewählt.
Ja, aber hättest du jetzt, würdest du in Baden-Württemberg
die CDU wählen? Wenn Angela Merkel jetzt nochmal antritt.
Ich glaube,
wenn Angela Merkel Kanzlerkandidatin der Union wird, würde ich mir überlegen, die Union zu wählen, ja.
Naja, die Botschaften richten sich natürlich an die Kernwählerschaft.
Es ist ja nicht nur die CDU, sondern es ist ja auch die SPD, es sind die Grünen. Ich meine, eine der Fraktionsvorsitzenden der Grünen hier in Berlin lehnt eine Maskenpflicht in Grundschulen kategorisch ab, weil ihr eigenes Kind anfängt zu flennen, wenn es eine Maske tragen soll.
Ja.
Ja, glaubst du denn, ich habe noch irgendwelches Vertrauen in diese Leute? Und die, spätestens die sprechen mich doch an.
Ja, ja, okay, gut. Es wird immer komplizierter mit dir. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt, bist du nicht die Person, die zumindest die CDU ansprechen will. Also,
ja, aber das Problem ist ja politikweit. Es ist ja nicht nur die CDU. Es sind ja alle Parteien, die gerade auf dem gleichen niedrigen Niveau letztendlich
mit
dieser Pandemie umgehen.
Das ist die Gefahr, dass wir gerade wirklich eine Erschütterung in den Glauben an diese Demokratie erleben.
Es ist mir schon passiert. Ich vertraue denen nicht mehr.
Ich hoffe, dass wir das dahin abwenden können, dass wir wirklich sowas wie Bürgerräte bekommen. Ich glaube, das kann es wirklich, wirklich helfen in vielerlei Hinsicht, da einfach wieder mehr Legitimation hinzubekommen. Ich glaube, auch Bürgerräte sind die einzigen, die zum Beispiel sowas wie ein wirklich standhaftes Lobbyregister hinzukriegen und andere Einschränkungen, die Korruption wirklich verhindern und unterbinden. Also ich glaube, da sind die einzigen, die das machen können, weil Politiker werden das nicht machen, weil sie sich ja selber dann schaden. Das stimmt schon, aber ich glaube, dass die meisten Wählerinnen und Wähler nicht so überinformiert sind wie du und ich. Und ich glaube, dass deswegen dieser Populismus schon,
deswegen funktioniert der Axel Springer Verlag.
Meistens recht, ja. Funktioniert, weil es klingt halt gut. Ja. Es klingt halt gut und das ist das, was immer noch zu viel zählt. Und da müssen Medien, denn das ist die große Aufgabe, sehr wachsam sein und das erkennen. Also wirklich, die müssen eigentlich so auf Zack sein und alles auch wirklich gut dekonstruieren können. Ich meine, bei so einer Aussage wie die zu Leopoldina ist es einfach. Aber nicht mehr ganz so einfach ist, wenn PolitikerInnen sagen, naja, also an Schulen findet kein erhöhtes Infektionsgeschehen statt.
Genau, ja, haben sie ja recht, aber eben. Sie unterschlagen halt die Hälfte der Geschichte.
Genau, nämlich dass ein ganz normales Infektionsgeschehen, wie überall dort, wo Menschen sind, stattfindet, das sagen sie halt nicht mehr dazu. Ne? Und sie tun so, als hätte man das überhaupt gesagt, dass ein erhöhtes Infektionsgeschehen an Schulen ist. Hat man gar nicht gesagt.
Die Pressekritik oder die Medien- oder Journalismuskritik, die ist ja latent. Und da ist ja dann auch das Problem, dass gerade diejenigen Medien, die wirklich Kampagnen fahren, sehr gerne Kampagnen fahren, insbesondere von Rechtskampagnen fahren, streckenweise mit sehr viel Geld ausgestattet sind.
Ja.
Und die tatsächlich Journalismus betreiben und einordnen, mit sehr, sehr wenig Geld ausgestattet sind. Mhm. Das ist dann der Axel Springer Verlag im Vergleich zu Krautreporter. Das wären so die beiden Enden der
Fahnenstange.
Also das ist tatsächlich ein Problem. Und du hast dann natürlich das Problem auch, dass aber das führt jetzt sehr weit raus. Du hast natürlich auch noch ein Problem in der Journalistenausbildung und im Journalisten-Selbstverständnis. Dass so eine Kultusministerin sowas sagt, das ist eigentlich eine Überschrift wert, die muss lauten, Kultusministerin redet Unsinn. Ja, das ist die Überschrift. Was aber in der Überschrift steht, ist Kultusministerin Doppelpunkt Leopoldina nicht auf Höhe der Zeit. Und damit reproduzierst du natürlich,
schlimmer
was sie
noch. Sagt, ne? Kultusministerin kritisiert Leopoldina. Das ist die Überschrift.
Oder so. Ja, genau. Und das ist natürlich tatsächlich ein Versagen. Also weil du musst es schon in der Überschrift einordnen. Und das haben sie dann alle noch nicht gelernt, sondern sind alle noch so, naja, nee, das steht ja dann im Text. Ja, aber den liest keiner, du Pfeife.
Zumindest die wenigsten lesen den ganzen Text. So, jetzt habe ich schon zwei wichtige Punkte genannt, warum wir aufpassen müssen, weil Wahljahr ist. Der dritte Punkt ist auch wichtig und der lautet Themenverengung. Das hat man in den letzten Wahljahren immer wieder gesehen und es wird dieses Jahr noch krasser, weil wir sowieso ein alles dominierendes Thema haben, nämlich Corona. In den letzten Jahren war ansonsten natürlich Einwanderung, Flüchtlinge ein sehr beliebtes Wahlkampfthema, wo sich sehr viel drüber gestritten wurde. Ich erinnere mich auch an dieses furchtbare Kanzlerduell 2017, wo es gefühlt nur darum ging. Und ach, genau, dann irgendwie der Schulz dann sagte, können wir vielleicht mal über Bildungspolitik reden? Das ist eigentlich was, worüber ich gerne mal reden würde. Und es hat nicht stattgefunden. Aber gut. Dein Zweitlieblingsthema in Wahlkämpfen ist sowas wie Rente, Mindestlohn, Hartz IV und Arbeitslosigkeit. Also Arbeitslosigkeit, muss man auch dazu sagen, war bis 2013, also noch im Wahlkampf 2013, das Top-Thema. Also in Wahlen, viele Jahrzehnte lang wahrscheinlich, und wurde dann zwischen 2013 und 2017 von Einwanderung und Flüchtlingen abgelöst. Was uns jetzt auch nicht wundert, aber ist halt so, ne?
Ja, da haben die Medien halt auch ihren Teil dran getan, dass die Leute auf einmal mehr Angst vor dem Fremden als vor der eigenen sozialen Sicherheit haben. Ja,
genau. Und was und natürlich.
Rechtsaußen hat natürlich die Angst vor dem Fremden mit der eigenen sozialen Sicherheit verknüpft.
Genau.
Hervorragend funktioniert hat.
Ja, und wenn man die dann auch noch immer in alle Talkshows einlädt, dann ist natürlich
Damit meine ich nicht die RechtsaußenpolitikerInnen, sondern damit meine ich die Rechtsaußen, so Axel Springer Verlag. Ist immer wieder, der Axel Springer Verlag befeuert Rechtsaußen. Der Axel Springer Verlag ist im Grunde ein publizistisches Scharnier zu Rechtsaußenpolitik. Das übersieht man sehr gerne, aber das ist genau, was dieser Verlag macht. Und das macht dieser Verlag auch schon seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten.
Klar.
Und wenn man nicht gelernt hat, aufmerksam zu lesen, was dieser Verlag publiziert in seinen Zeitungen, dann geht man denen ganz, ganz schnell auf den Leim. Die Neue Zürcher Zeitung übrigens ist auch so ein Phänomen. Mhm. Die machen das allerdings noch nicht ganz so lange. Die haben damit jetzt vor ein paar Jahren angefangen und versuchen natürlich dann auch dem Springer Verlag da ein bisschen Wasser abzugraben. Auf der
Seite. Klickt halt auch gut, ne? Das ist immer das Problem.
Und was, also das klickt vor allen Dingen auf beiden Seiten gut, ne? Weil die ganzen Leute, also was ich mache, ist, immer wenn ich irgendeinen Mitarbeiter vom Axel Springer Verlag in den sozialen Medien, ich bin ja nur auf Twitter unterwegs, aber immer wenn ich dann einen Mitarbeiter vom Axel Springer Verlag sehe, mute oder blocke ich den. Ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Ich will nicht lesen, was sie schreiben. Mhm. Ich will auch gar nicht, dass sie lesen, was ich schreibe. Die sollen mich in Ruhe. Ich will mit denen nichts zu tun haben. So. Und trotzdem spült es mir immer und immer wieder Mitarbeiter des Axel Springer Verlages in meine Timeline, weil irgendjemand anders sich über diese Leute aufregt.
Und dann Screenshot macht.
Screenshot und sonst was. Und das ist natürlich deren Währung. Und nur deswegen sind die ja auch da in den sozialen Medien unterwegs, aus keinem anderen Grund. Das ist ja nur PR. Das ist ja
Ja. Naja, jedenfalls werden andere Themen natürlich hinten runterfallen. Und ich weiß nicht, ob das macht das ja jetzt dann doch interessant. Das Schulthema ist gerade groß. Und das ist es traditionell in Wahlkämpfen nicht. Also Bildung ist schon eins der wichtigsten politischen Themen für die Bevölkerung. Wird aber in Wahlkämpfen komplett unter den Tisch gekehrt. Das interessiert also im Wahlkampf wirklich gar keinen. Und da bin ich echt gespannt, ob sich das dieses Jahr ändert. Ich fürchte, nein.
Glaube ich auch nicht. Weil dieses ganze Bildungssystem, das ist so starr, dass, das ändert sich auch nicht. Und dieses Bildungssystem, das spuckt halt am oberen Ende so eine Kultusbürokratie aus, wie wir sie gerade scheitern sehen. Mhm. Und am anderen Ende spuckt es halt verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer aus, die sich weigern können, einen Computer überhaupt nur einzuschalten und dafür nicht sanktionierbar sind. Und das ist so starr, das ist so verkrustet, das ist komplett beratungsresistent auf allen Ebenen.
Stimmt
ab und
nicht,
zu kommt mal jemand dazwischen, aber im Grunde passiert nichts. In Bayern haben sie vor 30 Jahren über mein Abitur gelacht, die lachen heute noch darüber. Daran kannst du sehen, dass sich nichts ändert.
Naja, also 2021, man sollte halt gucken, vor allem wenn ihr jetzt zum Beispiel in einem Bundesland lebt, wo Wahlkampf ist, dann würde ich vieles mit Vorsicht genießen, was so passiert. Also man muss es, glaube ich, echt immer mit dieser Brille betrachten. Die Person ist gerade im Wahlkampf. Das trifft natürlich, jetzt habe ich nur viel über CDU geredet, aber es trifft natürlich auf alle Parteien zu. Der Populismus ist sicherlich auch zum Beispiel bei den Grünen hier und da sichtbar, also bestimmt.
Wobei die trauen sich ja gerade überhaupt nicht, das Maul aufzumachen. Die Grünen sind ja das Angepassteste, was es im Moment überhaupt nur gibt, habe ich den Eindruck.
Und
sag mal, hast du Ramelow mitgekriegt gestern?
Ja, fand ich gut.
Wahnsinn, oder? Angela Merkel hatte recht, ich war zu arrogant, oder was hat er gesagt? Ich habe wirklich, das gibt's überhaupt nicht. Und das ist jetzt das zweite Mal schon in kurzer
Zeit. Der ist auch im Wahlkampf. Wusstest du das?
Aber im Wahlkampf zu sagen, ich habe Scheiße gebaut, das musst du erstmal hinkriegen. Und wir hatten doch letztens erst wer war das denn hier auch von der Linkspartei? Hier in Berlin, die, ähm, die dann über irgendwie ein bisschen Einkommen, was sie nicht in der Steuererklärung geschrieben hat, einfach zurückgetreten ist.
Katrin Lomscher.
Lomscher, genau. Wo ich dann echt dachte, was ist denn da eigentlich mit den Linken los? Wenn das so weitergeht, dann sind das die einzigen, die immer mal wieder sich als anständiger als alle anderen entpuppen. Mhm. Auch sehr lustig, ey.
Naja, und ja. Ich komme gleich noch direkt zum nächsten Thema, weil es auch wieder so passt, und zwar die Klimakrise. Also erstmal wollte ich nochmal alle daran erinnern, dass wir eine Klimadämmerung gemacht haben am 25.12. Und wer die noch nicht gehört hat, sollte die nachholen, weil wir da auch sehr viel über die Parallelen gesprochen haben. Also was man jetzt gerade sehen kann, was in der Corona-Pandemie schiefläuft und dass man das eigentlich schon seit Jahrzehnten auch bei der Klimapolitik, die nicht existent war, über lange Zeit sehen konnte, ne? Dass eben nicht auf die Wissenschaft gehört wird, dass sehr viel Populismus geschieht, dass sehr viel so falsche Fakten, die keine sind, kursieren und so weiter und so fort. Also eigentlich wirklich viele Parallelen. Zwischenzeitlich hat übrigens die Initiative Klima vor 8, die wollten einfach statt, dass das in der ARD, also im Ersten, statt Börse vor 8, Wissen vor 8 oder wie auch immer das alles heißt, dass da auch Klima vor 8 kommt. Mhm. Also dass in kurzen Videos sozusagen erklärt wird, wo steht denn gerade der Klimawandel. Und die produzieren jetzt 6 Pilotfolgen dafür, um zu zeigen, wie es sein könnte, um der ARD so ein Stöckchen hinzuschmeißen, hey, ihr könnt es einfach benutzen, so, wir machen das für euch. Das ist ganz cool. Und direkt danach, nachdem das Funding-Ziel erreicht wurde, kam mal wieder Börse vor 8 im Ersten. Und ich habe es zufällig gesehen, weil ich gerade mit meinem Covid-19 auf dem Sofa lag.
Ach so.
Ich habe mich so geärgert, weil es war im Grunde eine Dauerwerbesendung für die Lufthansa. Also sie haben die ganze Zeit nur über die Lufthansa geredet und dass es jetzt weniger Langstreckenflüge gibt und dass es ganz schlecht ist für die Wirtschaft und so weiter. Und mit keinem Wort gesagt, naja, eigentlich ist es doch ganz gut, dass es weniger Langstreckenflüge gibt, zumindest fürs Klima. Also überhaupt nicht eingeordnet. Und das ist ja so eine sehr verbreitete Logik. Und ich finde, auch das ist ein Problem. Also diese Logiken, diese alten Logiken, der Wirtschaft muss es gut gehen. Und darum geht's. Und wir gucken nicht, was links und rechts noch passiert. Also ob es irgendwelche anderen Schäden vielleicht gibt, während es der Lufthansa hoffentlich bald wieder besser geht. War eine Meldung, die diese Woche mir über den Weg gelaufen ist, nämlich bei der Tagesschau, und da hieß es 2020 mehr Schäden durch Naturkatastrophen. So, das war die Meldung. Wenn man dann draufgeklickt hat, war der Titel Schäden durch Extremwetter Doppelpunkt, mehr Nordatlantikstürme als je zuvor. Das war dann der Titel. Okay, dann habe ich geguckt, kommt das Wort Klima eventuell in diesem Text vor? Weil für mich war klar, natürlich liegt es am Klimawandel und es sind die direkten Folgen der Klimakrise, in der wir schon mittendrin sind. Und tatsächlich kam das Wort Klima im ganzen Text einmal vor, und zwar in dem Satz, 2020 war den Daten zufolge außerdem das zweitwärmste Jahr nach 2016. Ernst Rauch, Chef Klima- und Geowissenschaftler beim Münchner Rückversicherer, sagte, es sei höchste Zeit zum Handeln. Und da war das Klima, nämlich als Chef Klima- und Geowissenschaftler.
Okay.
Kein weiteres Mal kam das Wort Klima im ganzen Text vor. Und das finde ich, was du vorhin auch gesagt hast, ist total verkehrt herum erzählt alles. Mhm. Eigentlich müsste der Titel schon lauten, 2020 mehr Klimaschäden und Klimanaturkatastrophen. So, ja, weil das ist es halt, was es ist. Aber nein, es sind irgendwelche Naturkatastrophen und irgendwelche Extremwetter. Das klingt halt so, als könnte man dagegen nichts tun.
Oder mit Corona gestorben. Das ist die wirklich, also das ist ja wirklich der Offenbarungseid, ne? An oder mit Corona, beziehungsweise im Zusammenhang mit Corona gestorben. Mhm. Das ist der Offenbarungseid für eine journalistische Haltung, die sich dann eben auch in solchen, ich sag mal, kleineren Sachen, wie du sie beschreibst, manifestiert. Nämlich die nackte Panik davor, Dinge zu benennen.
Ja.
Wie sie sind. Also es ist überhaupt nicht strittig, dass jemand, der mit Covid-19 im Körper stirbt, an Covid-19 gestorben ist. Ohne Covid wäre er nämlich nicht gestorben.
Oder vielleicht erst ein bisschen später. Kann ja, ja sein, dass er irgendwie Krebs hatte und in 3 Monaten gestorben wäre, aber jetzt ist er 3 Monate früher gestorben.
Genau. Darum ist er an Covid-19 gestorben. Genau. Und genauso ist das mit dem Klimawandel oder der Klimakatastrophe oder Krise. Das ist halt nicht so, dass das irgendwie noch ein umstrittenes Ding ist oder sonst irgendwas. Nein, das ist so. So. Ja. Ja, man muss es ja nicht unbedingt Katastrophe nennen.
Ja? Ja.
Weil das wertet dann ja tatsächlich. Aber dann irgendwie sich so elegant drumherum zu mogeln, indem man es überhaupt nicht erwähnt, das ist so, ja, es gibt so ein paar Sachen, die man dem Journalismus vorwerfen muss. Und das ist eins davon.
Ja.
Du kannst sowieso nicht keine Haltung einnehmen zu irgendwas. Dann nimm doch wenigstens diejenige ein, die die Sache am besten beschreibt.
Ja, die einfach Fakten, ja? Wissenschaft.
Ja, aber dann kommt halt hinterher, kommt halt wieder irgendwie die AfD um die Ecke, ja? Und kriegt einen Gastbeitrag in der Welt.
Oder ein Porträt im Spiegel.
Das oder ist genau, auch ein Waldspaziergang. Ein
Waldspaziergang. Naja, so.
Klima, die TU Delft hat eine ganz schöne Studie erstellt. Und zwar haben die nachgerechnet, wie viele Dieselregios man durch batterieelektrische oder brennstoffzellenelektrische Züge ersetzen könnte. Haben das für Bayern berechnet. Also die bayerischen Strecken und Fahrpläne haben sie genommen, so wie viel Zeit, ne, weil du musst ja auch eine bestimmte Strecke in einer bestimmten Zeit zurücklegen. Haben wir die Bayern genommen und die Züge, die es so am Markt gibt. Und Ergebnis ist, dass 72 von 73 Strecken in Bayern emissionsfrei betrieben werden könnten. Und je nach Fahrzeug und dessen Reichweite und Höchstgeschwindigkeit könnten zwischen 53 und 82% aller Verbindungen bedient werden. Mit einem bestimmten Zug, wenn man nur den laufen lassen würde, so habe ich es verstanden, sogar 97% aller Verbindungen. Das heißt, du könntest den bayerischen Bahnverkehr schlagartig emissionsfrei machen.
Ja, das wäre doch mal eine Idee.
Ist geil, ne? Und das würde ich gerne nochmal gegengerechnet sehen, gegen Wasserstoff, weil, ne, ist ja das große, der große Mythos Wasserstoff. Weil Alstom nehme ich an, das ist ein Bahnhersteller, Alstom hat angekündigt, dieses Jahr noch damit anzufangen, Wasserstoffzüge in Serie zu fertigen. Mhm. Und das fände ich einfach mal gegeneinander gerechnet oder überhaupt gegeneinander gestellt ganz spannend, weil Wasserstoff ist ja wirklich verheerend in der Energiebilanz. Und da wüsste ich halt gerne mal, ob Alstom tatsächlich ein marktfähiges Produkt hat oder ob die bloß
die Welle
der
reiten.
Der Politik ein bisschen Honig aufs Brot schmieren, weil sie ganz genau wissen, dass man maximale Kohle mitnehmen kann, wenn man den Scheuers und Altmaiers dieser Welt irgendwas von Wasserstoff erzählt. Das fände ich echt mal ganz spannend, aber es hat noch keiner berechnet. Vielleicht haben wir ja irgendwie jemand in der Hörerschaft, der oder die das ausrechnen kann.
Da geht bestimmt jemand hin. Ich habe ein Update aus Hongkong, es ist kein schönes. In Hongkong wurden diese Woche mehr als 50 Menschen festgenommen, weil sie sich für die Demokratie in Hongkong stark machen und auch dagegen, dass Hongkong vertragswidrig, muss man ja auch immer dazu sagen, mehr oder weniger unter die Knute von Peking gestellt wird. Eigentlich sollte es ja noch unabhängig sein, ist es aber faktisch nicht mehr. Das war der eine schwarze Tag für die weltweite Demokratie in dieser Woche. Und der zweite schwarze Tag war, es haben sicherlich alle inzwischen mitbekommen, der Mittwochabend, also zumindest nach deutscher Zeit war es abends. Der verlief bei mir ein bisschen anders als geplant. Ich wollte eigentlich einfach nur ins Bett, habe nochmal kurz auf Twitter geschaut. Großer Fehler, weil gerade in den USA das Kapitol gestürmt wurde. Die Bilder waren dann schon irgendwie ganz schön krass. Also ich habe dann auch sofort zum ZDF geschaltet. Die hatten dann heute Spezial und haben dann auch rübergeschaltet zu Elmar Thewissen, der gerade vor Ort war, auch am Kapitol. Den haben sie nicht gleich gekriegt, weil in dem Zusammenhang mit diesem Stürmen und das waren übrigens Trump-Anhänger, die da zu Tausenden in Washington demonstriert hatten, die auch schon sich seit Wochen, soweit ich das nachvollziehen konnte, seit Wochen darauf vorbereitet haben, am 6. Januar nach Washington D.C. zu gehen, um zu demonstrieren. Ne? Warum? Weil im Kapitol, also was sie dann später gestürmt haben, haben die beiden Kammern gerade bestätigt oder waren dabei zu bestätigen, dass Joe Biden wirklich der nächste Präsident wird und dass es eben am 20. Januar dann auch wirklich die Inauguration, heißt es ja immer, den Amtsantritt geben soll.
Amtseinführung,
genau, das ist es. Und Trump hatte vorher eine Rede gehalten vor dem Weißen Haus, wo eben auch Teile seiner Anhängerschaft waren und hat wirklich in dieser Rede die Leute weiterhin aufgestachelt, wie er es ja auch schon seit 2 Monaten mittlerweile macht, also seit er die Wahl im Grunde verloren hat, sagt er ja, die Wahl wurde geklaut, die Stimmen sind irgendwie verschwunden oder es gab irgendwie Wahlbetrug und das muss alles irgendwie aufgeklärt werden. Alle Gerichte haben bisher gesagt, dass das nicht stimmt, dass alles super gelaufen ist bei dieser Wahl, dass das wirklich korrekt war und so weiter, aber er behauptete das weiter und er hat dann auch im Grunde gesagt, wir ziehen jetzt in Let's Walk Down Pennsylvania Avenue, also wir gehen jetzt in diese Straße, wo dann eben das Kapitol ist. Er hat sie wirklich direkt dazu aufgerufen, dahin zu gehen. Und das haben die dann auch gemacht. und wie gesagt, zu Zehntausenden teilweise bewaffnet. Man hat dann hinterher Molotow-Cocktails gefunden, Waffen waren dabei. Also die waren auch nicht gerade harmlos, diese Leute, die da eingezogen sind, auch wenn viele Bilder jetzt durch die Medien gehen, wo man denken könnte, es war eine Wikinger-Kostümparty. Das war es sicherlich nicht, sondern das waren rechte, gewaltbereite, faschistische Demokratiefeinde. So, man kann es echt nicht anders ausdrücken.
Naja. Naja, ich glaube nicht, dass es Demokratiefeinde sind. Ich glaube nur, dass sie, also Ezra Klein hatte auf Twitter ein paar Sätze dazu verloren. Er hat gesagt, dass die das Kapitol da gestürmt haben, die müssen festgenommen werden, die müssen bestraft werden, aber sie sollten nicht unser Fokus sein. Denn das sind Leute, die sind über Monate, über Jahre hinweg aus einer bestimmten politischen Richtung belogen worden.
Klar, ja.
Und die Lügner sollten im Fokus stehen. Dafür hat er dann richtig Dresche gekriegt, weil das ist natürlich das Unamerikanischste, was du sagen kannst, dass Menschen verführbar sind und nicht Herr ihrer eigenen, ihres eigenen Geistes. Aber
nee, ist
Demokratiefeinde, auch mein, ich weiß es nicht. Weil das, ja. Die würden halt nicht bestätigen, dass sie Demokratiefeinde sind, sondern die würden sagen, nein, wir wollen Demokratie.
Wir wollen die Demokratie retten. Ja.
Genau.
Das
genau,
war
genau.
Auch das, was jetzt Donald Trump nochmal gesagt hat. Dann, also er hat nochmal so ein, auf Twitter ist er noch nicht gesperrt, auf einem Facebook und Instagram wurde er dann auch gesperrt, weil die gesagt haben, das ist also wirklich nicht mehr verantwortbar, dass wir ihn jetzt hier frei rumschreiben und irgendwelche Sachen behaupten lassen. Bei Twitter ist er noch und hat dann auch so ein Video veröffentlicht, wo er auch gesagt hat, also eigentlich wollte er nur die Demokratie retten, so darum ging es ihm und umsonst nichts. Ich glaube, auch das werden seine Anhänger entsprechend verstehen. Also so Medien im Radio und auch andere ordnen das so ein, so ja, jetzt kriegt er jetzt Kreuze und entschuldigt sich und ja. So weiter.
Und jetzt können wir ja auch mal, das sind ja auch schon die ersten Kommentare, die ich habe. Jetzt hat er sich ja entschuldigt, jetzt kommt Schwamm drüber. Ne? Ist ja nichts passiert.
Doch, es sind 5 Menschen gestorben dabei.
Ja, aber ist halt Amerika, da sterben ja immer. Man kennt das ja. Also es ist genau. Ich habe irgendwie echt das Gefühl, als würden jetzt gerade tatsächlich, vor allen Dingen aus der publizistischen Ecke, die jetzt 4 Jahre lang Trump in den Arsch gekrochen sind, zumindest mit Worten, weil sie sich irgendwas erhofft haben. Ich verstehe es. Naja. Da liest du jetzt halt wirklich solche Schwamm drüber Kommentare.
Das ist unglaublich, ja. Also meine erste Reaktion war, aber das liegt auch daran, dass ich dieses Buch im Sommer gelesen hatte von der Mary Trump, die ja ganz gut rausgearbeitet hat, dass das größte Problem mit Donald Trump ist, dass er noch nie Konsequenzen seines Handels zu spüren bekommen hat. Er konnte sich immer maximal daneben benehmen, der konnte alle Fehler der Welt machen. Entweder Papa das irgendwie mit Geld ausgebügelt oder er ist sonst irgendwie davon gekommen, weil sich die Leute einfach bequatschen lassen. Und ich habe wirklich das große, große Bedürfnis, ich weiß nicht, ob das klappen wird, aber ich hoffe, dass in den USA alle, die können, größtmögliche Anstrengungen unternehmen, um den Mann einfach wirklich mal ins Gefängnis zu bringen. Und wenn es nur ein Jahr ist, aber dass der einmal wirklich Konsequenzen zu spüren bekommt für das, was er angerichtet hat. Ich hoffe sehr, dass wenn er nicht mehr Präsident ist, und es gibt jetzt übrigens auch den Versuch, ein Impeachment-Verfahren, also Amtsenthebungsverfahren anzustrengen.
Ja, aber das werden sie nicht machen.
Kann man sich fragen, hä, auf den letzten Metern, ne, was soll das denn noch bringen? Und es würde aber bringen, dass er auch 2024 nicht mehr antreten könnte.
Ja, und dass er vor allen Dingen, dass es eine richtige Schuldzuweisung auch gäbe. Das wäre natürlich auch für die, darum sind auch die Republikaner nicht alle dagegen, das zu tun.
Ja, genau.
Weil in dem Moment, wo man sagen will, wir machen jetzt noch ein Amtsenthebungsverfahren und weisen die Schuld Donald Trump zu, sind alle anderen raus. Dann ist Pence auf einmal einer von den Guten. Ist er jetzt schon einer von den Guten?
Total. Seit gestern.
Ja, der Minority Leader, wie hieß er noch, ist ja auch jetzt
Mitch
einer
McConnell.
Von den Guten. McConnell, genau. Hm. Der Typ hat 4 Jahre lang, oder wie lange auch immer, hat er diesen Trump gestützt und unterstützt. Und dann stellt er sich ganz am Schluss, wo sowieso abzusehen ist, dass Trump raus ist, stellt er sich hin und sagt, nee, Demokratie ist wichtiger. Und dann, als erstes kommt dann Peter Altmaier um die Ecke und sagt, was für eine tolle Rede, was für ein toller Typ. Schwamm drüber. Schwamm drüber, kommen die 4 Jahre, scheißegal.
Ja. Mitch McConnell, na, es gibt ja auch immer diese Leute, die sagen, unter Obama war auch nicht alles besser. Ein Großteil der Gründe liegen bei Mitch McConnell, weil der verhindert hat, dass Obama Politik mal die Politik machen konnte, die er machen wollte, weil damals ja die Republikaner auch die Mehrheit im Senat, glaube ich, hatten und dann eben sehr viel verhindert haben unter Mitch McConnell, der da wirklich knallhart war.
Das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Also was... dass es unter Obama auch nicht alles toll war, das ist ja eine politisch-inhaltliche Debatte. Ja, hier geht es ja um was ganz anderes. Hier geht es ja um die Institutionen, die Mitch McConnell geholfen hat, sturmreif zu schießen. Ja, Das ist ja nochmal was anderes, das ist ein strukturelles Argument.
Indem er die Jahre davor verhindert hat, dass es den Amerikanern besser gehen kann, als es ihnen geht. Also das muss man auch
dazu sagen. Das kann man ja machen. Aber man kann ja verhindern, dass es den Amerikanern unter Obama besser geht als möglich. Ja? Aber was er danach gemacht hat, ist, er hat Trump nicht darin gestoppt oder gebremst, die Institutionen zu zerstören.
Das stimmt.
Und das Vertrauen in die Institutionen zu zerstören. Und das ist was anderes. Das ist, Trump hat die USA strukturell angegriffen. Obama hat die USA inhaltlich angegriffen. Mhm. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das finde ich da schon wichtig. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie hat das auf dich gewirkt, die Sendung? Ich habe dann auch irgendwie gedacht, so, oh, was ist denn da los? Mach mal CNN an. Mhm. Auf mich hat das, also ich sage ja die ganze Zeit schon, es interessiert mich eigentlich nicht mehr, was da in den USA los ist. Sie sollen mal ihren Scheiß auf die Reihe kriegen. Auf mich hat das gewirkt wie so Katastrophentourismus, was ich da gemacht habe.
Ja.
Warst du so dann diese ganzen Kommentare dann auf Twitter und auch in Zeitungen und so? Also entsetzlich, ein Angriff auf das Herz der Demokratie, was ich übrigens sehr oft gelesen habe. Nie hat jemand dazu geschrieben, warum das Herz der Demokratie ist. Das Kapitol ist nämlich der Sitz der US-Legislative, also da werden die Gesetze gemacht.
Ja.
Kann man auch mal erzählen.
Wie wirkte das auf mich?
Warst du entsetzt? Ich überhaupt nicht.
Ja, doch, ich war entsetzt von einem Video, das hat mich wirklich entsetzt, und zwar das Video, wo man auch wirklich sieht, wie erst noch die Polizei dasteht, um das Kapitol sozusagen abzuschirmen von den Leuten, die da jetzt irgendwie meinen, sie müssten da protestieren, und dann werden die so einfach beiseite geschoben und über den Haufen gerannt.
Das ist wie bei uns.
Und Leute dringen ein und du denkst so, was?
Das ist wie bei uns, wenn die Rechten was wollen, kriegen die das.
Ja, und das fand ich schon natürlich, also das sind schon Bilder, die sind sehr beeindruckend, aber tatsächlich, ja, das war mit Ankündigung alles. Es war nicht, haben auch die Leute, die sich seit längerem, also wirklich Politikwissenschaftler, die sich seit längerem mit dem Zustand der USA beschäftigen, haben gesagt, das war doch zu erwarten. Und es ist sogar umgekehrt so, dass, naja, so wie Donald Trump sich vor der Wahl verhalten hat, haben ja auch alle darauf gewartet, dass genau sowas direkt nach der Wahl passiert. So, dann ist es nicht passiert und die ganzen rechtsoffenen Kommentatoren haben gesagt, so, die Linken haben gesagt, dass es einen Bürgerkrieg geben wird und dass es ganz schlimm wird und die Linken hatten nicht recht. Und jetzt ist es halt dann ein bisschen Verzögerung, ist es halt doch passiert und deswegen war es nicht überraschend. Das einzig Überraschende war tatsächlich, wie einfach das anscheinend ging. So, das war
ja, das
schon.
Tatsächlich stimmt. Das ist das Einzige, was mich auch wirklich interessiert hat, weil es ist wirklich so, diese 4 Jahre Trump haben dazu geführt, dass mir die USA am Arsch vorbeigehen. Das ist echt schon faszinierend irgendwie. Aber dass ich dachte, sag mal, da bin ich aber ganz andere Bilder von Polizeiaufgeboten in den USA gewohnt, als das zu sehen ist. Das hat mich dann tatsächlich auch ein bisschen irritiert.
So Black Lives Matter-Proteste, da hat man dann schon eine andere Montur gesehen.
Das ist schon faszinierend. Ja.
Aber
ich bin dann auch tatsächlich irgendwann einfach eingeschlafen, weil wie gesagt, das ist wirklich so, dass mir die USA egal geworden sind. Ich hoffe, dass sich das auch mal wieder ändert, weil letztendlich bestimmen die natürlich auch unser Leben mit.
Sehr stark, also, ja. Ich hoffe einfach, dass es jetzt für Trump Konsequenzen gibt und dass alle alles Mögliche dafür tun, dass es so sein wird. Und wenn es das Impeachment wirklich ist. Also allein die Aussicht, dass er dann nicht nochmal antreten kann für die Republikaner, könnte ja auch.
Ja, dann tritt halt sein beknackter Sohn an. Das ist doch nicht vorbei. Das fängt doch, das geht doch gerade erst los, da das Problem.
Ja, das hat er auch gesagt in der Rede. Wir fangen gerade erst an.
Ja. Gucken wir mal wieder was uns direkt betrifft. Ne? Der Deutschland-Trend, von dem ich erzählt habe eben. Sie haben gefragt, ob das Ende der Merkel-Kanzlerschaft gut für Deutschland sei.
Das ist auch keine Frage.
Super, ne? Gut für Deutschland, gut für Deutschland. Sehr gut bis gut, sagen 44%. Weniger gut bis schlecht, sagen 51%. Dass das Ende der Merkel-Kanzlerschaft gut für Deutschland sei, sagen mehrheitlich übrigens nur die Anhänger, natürlich von rechts außen, von FDP und AfD.
Interessant, ja.
FDP zu 62%, AfD natürlich zu 87%.
Wie viele anderen, von den Grünen sagen das?
Habe ich gerade nicht hier liegen.
Schade.
Aber die waren alle wesentlich weniger als die Hälfte der Anhänger, die das gesagt haben.
Krass, oder? Also ich meine, wenn selbst die Grünen-Anhänger nicht der Meinung sind, dass eine grüne Kanzlerschaft besser wäre oder gut für Deutschland wäre.
Sie haben nicht gefragt, ist was anderes besser. Sie haben nur gefragt, ist das Ende von Merkels Kanzlerschaft gut für Deutschland?
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Grünen-Anhängerin wäre und es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass nach Angela Merkel jemand folgt, der aus dieser Partei kommt, würde ich doch denken, ja, oder?
Ja, dazu müsstest du aber auch erstmal davon ausgehen, dass deine grüne Partei stark genug wird, da eine Kanzlerin zu stellen.
Die Alternative ist dann, ja, stimmt. Okay.
Dann wie gesagt, wer ist ein guter CDU-Vorsitzender, haben sie gefragt. Gehe ich jetzt, da hatte ich ja eben schon erzählt. Da gibt es noch einen ganz interessanten Artikel in der aktuellen Zeit. Ein sehr, sehr schöner Essay ist das von Bernd Ulrich, eben über das Selbstverständnis der CDU, beziehungsweise das nicht vorhandene Selbstverständnis der CDU und die Krise der CDU, in der sie sich gerade befindet. Alleine ist leider hinter der Paywall, vermute ich mal, ich habe das ja im Abo. Es lohnt sich, die Zeit diese Woche nur für diesen Artikel von Bernd Ulrich zu kaufen. Das ist wirklich ein tolles Ding und demnächst wahrscheinlich dann auch online. Könnt ihr mal gucken, ob wir es dann finden. Die Impfbereitschaft steigt. Man könnte auch sagen, Aufklärung ist gut.
Ja.
Auf jeden Fall impfen lassen wollen sich 54%. Ach, wahrscheinlich impfen lassen wollen sich 21%. Die kriegen wir auch noch auf die Seite der Vernunft. Mhm. Damit hätten wir 75%, die geimpft, also die impfbereit sind auf die eine oder andere Weise. Das ist Herdenimmunität.
Sehr gut.
Die dann die restlichen Leute mitschützt. Gern geschehen, ihr Wohlstandsmaden. Gern geschehen. Sonderrechte für Geimpfte. Dafür sind 23%, dagegen sind 73%. Und da bin ich extrem zwiegespalten, weil wir hier nicht über Sonderrechte reden, sondern wir reden darüber, die eingeschränkten Rechte nicht mehr einzuschränken, also Normalbetrieb zu machen für diejenigen, die geimpft sind. Da tue ich mich wirklich total schwer mit dieser Frage. Also ich kann verstehen, ne, Solidarität. Ne? Weil ich könnte jetzt hingehen und sagen, nö, ich bin ja immun, ich ziehe jetzt keine Maske mehr an. Und damit animiere ich andere Leute auch keine Maske mehr anzuziehen.
Also das ist das kleinste Problem.
Ne, aber könnte ich ja machen. Aber das ist ja ein Problem.
Machst darum du hoffentlich ich, darum auch, ich, Holger, sonst hau ich
darum
dich.
Darum laufe ich ja stets mit Maske. Ne, ich laufe ja die ganze Zeit mit Maske rum, obwohl ich nicht müsste eigentlich. Also ich könnte mich da gut rausreden. Ich hätte einen guten Grund. Ne, so. Wäre ich geimpft, hätte ich noch einen guten Grund. Mache ich aber nicht, eben aus Solidarität mit denjenigen, die es nicht machen können und so weiter. Also Vorbildfunktion. Aber ich darf im Moment bestimmte Dinge nicht machen, weil ich infektiös sein könnte. Wenn ich das aber gar nicht sein kann, warum soll ich dann bestimmte Dinge nicht wieder machen dürfen? Das ist echt eine schwierige Entscheidung.
Also ich finde die Impfdebatte gar nicht so schwierig, aus folgendem Grund. Im Moment werden welche Leute geimpft? Über 90-Jährige und alte Leute im Altersheim? Naja, also die sind jetzt eh nicht die, bei denen es ganz dringend ist, dass sie am gesellschaftlichen Leben wieder teilnehmen, sondern dann ist vielleicht cool, wenn man sagt, okay, wenn alle Altenheime geimpft sind, können nach, wie lange braucht der Impfschutz, um sich aufzubauen, 4 Wochen oder sowas, können dann die Kinder und Enkelkinder ihre Omas wieder besuchen. Sowas ist ja jetzt keine große strittige Frage, weil es ja auch kein wahnsinniges Privileg ist, ne?
Aber wir werden an einen Punkt kommen, wo 25% der Bevölkerung geimpft sind. So.
Genau, das ist dann der Punkt, an dem es spannend wird. Und meine Strategie wäre, dass wir so schlau sind, bis dahin, hoffentlich ist dann eh Frühling oder wahrscheinlich ist dann eh Frühling und wir haben nochmal etwas andere Umstände und es fällt vielleicht wieder leichter, die Inzidenzen runterzudrücken. Und wenn wir schlau sind, haben wir es auch noch auf eine andere Art und Weise runtergedrückt, nämlich indem wir die Zero-Covid-Strategie fahren. Und dann müssen wir solche Diskussionen nicht führen, weil man dann eh alles wieder ein bisschen mehr lockern kann und dann alle wieder die gleichen Privilegien haben oder halt die gleichen Einschränkungen.
Das sind doch Diskussionen, die selbsternannten Liberalen viel, viel lieber führen als eine Diskussion darüber, wie wir hier eine Zero-Covid-Strategie fahren können. Das wird nicht passieren.
Deswegen finde ich auch diese Debatte total schräg, weil ich halt denke so, ja okay, ich finde dieses Wort schon falsch. Privilegien für Geimpfte. Also sie können halt theoretisch etwas wieder machen, was der Rest der Gesellschaft noch nicht wieder machen kann, mit diesem Impfnachweis. Und wie gesagt, ich frage mich halt, wann das überhaupt eintritt, dass das relevant ist. Ja? Also ob wir dann nicht...
Versammlung. Ich darf mich im Moment nicht versammeln.
Ja, wahrscheinlich darfst du es im Frühjahr sowieso wieder, weil es ein bisschen besser ist könnte mit natürlich der sein, ganzen
ja. Ja, interessant ist, das wird hinterher, wird das am Markt wird das interessant, weil es hoffentlich Restaurants geben wird, die sagen, hier kommen nur Geimpfte rein. Mhm. Es wird vielleicht, werden wir Züge sehen, in denen nur Geimpfte fahren oder Waggons, in denen nur Geimpfte fahren und Waggons, in denen Ungeimpfte fahren. Da könnte ich mir das vorstellen. Aber da gesetzlich einzugreifen, das stelle ich mir schwierig vor.
Genau. Und ich glaube, was man gerade machen muss, ist, diese Debatte ist schlecht in Wahlkampf mit Wahlkampfpolitikern und in einer sehr gereizten Öffentlichkeit zu führen, muss man ja auch mal sagen, es sind alle gerade echt sehr gereizt. Ich glaube, man sollte sowas Ähnliches wie vielleicht die Ethikkommission oder so, die ist, glaube ich, für komplizierte Fragen da, die sollte man damit beauftragen, ein Konzept zu entwerfen, wie man das fair und auch ethisch vertretbar machen kann. Man hat ja jetzt tatsächlich eigentlich noch ein paar Monate Zeit, bis wirklich ein so hinreichender Teil der Bevölkerung geimpft ist, dass das auch zu einer echten Frage wird, wie geht man damit um? Und ich glaube, das wäre in so einem Gremium, was wirklich Expertinnen und Experten für komplizierte ethische Fragen ist, wahrscheinlich besser aufgehoben als bei Jens Spahn, der im Wahlkampf ist und Friedrich Merz, der im Wahlkampf ist und diese ganzen Leute, die alle gerade irgendwie nicht sinnvoll argumentieren, finde ich.
Die nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind, wenn es darum geht, dieses Land zu steuern.
Sozusagen.
Apropos, wir werden alle sterben. Der Einzelhandel hat seit 1994 und das 11. Jahr in Folge mit einem Plus abgeschlossen, trotz der Pandemie. Profitiert hat natürlich vor allen Dingen Online- und Versandhandel, wobei ich nicht verstehe, was da der Unterschied ist, aber gut. Plus 23,4%. Möbel, Haushaltsgeräte, Baumarkt plus 6%. Wer eingebüßt hat, sind Warenhäuser und Kaufhäuser und natürlich Textilien, Bekleidung, Schuhe, Lederwaren, die haben 21,5% verloren. Aber insgesamt hat tatsächlich der Einzelhandel ich habe mir genau die Gesamtzahl nicht aufgeschrieben, ich Vollidiot.
Ein Plus gemacht.
Insgesamt hat der Einzelhandel ein Plus gemacht und zwar zwischen 3,9 und 4,3%. Sehr trotz schön. Pandemie, was ich irgendwie ganz lustig finde, weil der Einzelhandel, ja, der stationäre kleine Einzelhandel, der jahrelang gedacht hat, nee, das mit dem Internet, da verkauft das Webseite, das mache ich nicht, nee. Das ist uns auf die Füße gefallen.
Ja, naja. Ich bin gestern durch meinen Kiez gelaufen. Ich habe auch Fotos gemacht von, wie haben die unterschiedlichen Läden das gelöst für sich. Mhm. Und die meisten sind recht schlau. Also haben entweder wirklich angefangen, eben so eine Art Online-Shop zu machen. Also das, manche haben einen echten Online-Shop und manche haben dann, ich zeige euch auf Instagram die Sachen, die ihr kaufen könnt und ihr könnt sie per Mail bestellen. Aber hey, immerhin, ne? Sie halten sich irgendwie bei Wasser. Die Restaurants, also die meisten Restaurants, bei denen ich früher gegessen habe, haben eingerichtet, dass du online bestellen kannst oder telefonisch bestellen kannst und es einfach abholen kannst.
Ja, die Pizzeria bei mir auch, auf einmal ein riesiges Fenster vorne, wo sie all ihren Kram nach draußen verkaufen. Nee, das geht halt, also Gastro ist ja, also entschuldigt bitte, liebe Gastronominnen und Gastronomen, Gastro ist jetzt nicht das Problem, sondern es ist halt wirklich dieser Einzelhandel, wo eigentlich ja jahrelang schon den Leuten gesagt wurde, Leute, verscheuert euren Kram online. Ja? Und dann wurde entweder ein mieses Shop-System dahin gepackt oder eben irgendwie irgendwas, wo du nicht direkt bestellen kannst, sondern wie du sagst, so, hier, wir zeigen es euch auf Instagram, dann schick uns eine Mail. Das ist mir schon zu viel.
Ja, das ist nicht ideal gelöst.
Das hätte nicht sein müssen, dass denen das so sehr auf die Füße fällt.
Aber ich bin mir sicher, dass es auch diesen Laden nach dem Ganzen weiterhin geben wird. Und ich habe einfach das Gefühl, es haben alle irgendwie einen Weg gefunden, das durchzustehen. Und das Witzigste fand ich übrigens einen Laden, da brannte Licht und da war dann auch die Verkäuferin im Laden. Und hinter ihr stand eine ganze Reihe von, ich vermute mal, gebrauchten, hochqualitativen Fahrrädern. Die hat also offenbar zwischenzeitlich angefangen, den Raum, den sie da hat, zu nutzen, um im Internet Fahrräder zu verkaufen.
Ja, cool. Ja.
Wahrscheinlich, also ich vermute, das wäre dann zumindest meine Geschäfte, die ich würde sagen, so ja, ich gucke mal bei eBay Kleinanzeigen, was es für coole, gebrauchte Fahrräder gibt, mach die nochmal schick und verkaufe die dann wieder für ein bisschen mehr Geld. So.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie viele, weil du sagtest, es hat jeder so seinen Weg gefunden. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wir werden echt hier, ganz viel kaputt sehen.
Also hier bei mir in meinem Friedrichshain-Kiez, wo sehr viele junge Leute sind, die also wahrscheinlich vorher sowieso schon auch Online-Shopping gemacht haben. Hier sehe ich, dass es gut laufen kann. Ja. Natürlich ist das anders in anderen Regionen.
Ja, also insbesondere Gastro, da bin ich noch nicht so sicher, ob die das überleben werden, ob das mit nur Takeaway tatsächlich eher so weit abzufedern ist, dass du zwar nichts verdienst, aber eben auch nicht pleite gehst. Wir werden sehen. Das ist ja auch das Nächste. Du hattest eben Vertrag, China wird vertragsbrüchig wegen Hongkong. China hat aber einen Vertrag unterschrieben und zwar zusammen mit der EU. Das war schon Ende letzten Jahres, ist ein bisschen untergegangen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Es gibt jetzt ein Investitionsschutzabkommen zwischen der Europäischen Union und China. Ist noch nicht fertig, also 7 Jahre haben sie verhandelt, tritt 2022 erst in Kraft, muss auch noch durch die einzelnen EU-Staaten, also durch die Parlamente. Was ganz witzig ist, die Verhandlungen waren immer zäh. Eine zähe Verhandlung, 7 Jahre lang. Und gegen Ende letzten Jahres haben die Chinesen dann ein bisschen kalte Füße gekriegt, weil sie gesehen haben, der Biden wird US-Präsident. Und mit dem Biden kann die EU besser als mit dem Trump. Mhm. Und es ist davon auszugehen, dass Biden und die EU einen Block gegen China, also globalen Handel, einen Block gegen China bilden werden. Und dann hat China sich gedacht, ach nee, komm, dann machen wir ein paar Zugeständnisse noch an die EU, damit dieser Vertrag dann vielleicht doch noch durchgeht, bevor der Biden da ist. Das ist jetzt, also so Investitionsabkommen, da geht es um faire Wettbewerbsbedingungen. Insbesondere geht es darum, es gibt im Moment so einen Zwang zu Joint Ventures. Du kannst nicht in China eine Firma aufmachen, sondern du musst sie zusammen mit einem Chinesen aufmachen, der dir dann die Patente klaut.
Super Konzept übrigens. Also ja, sehr schlau.
Etwas zugespitzt, aber das passiert offensichtlich tatsächlich. Gilt als Vorstufe zum Freihandelsabkommen. Und was ich jetzt ganz interessant finde, ist mal abzuwarten, wie die EU, also das Problem ist ja, die EU hat ja spätestens mit Trump dann wirklich erkannt, dass es sinnvoll sein könnte, sich von den USA zu emanzipieren. Gleichzeitig weiß die EU aber auch ganz genau, dass es echt schwierig ist, sich von den USA zu emanzipieren, weil als einzelne Wirtschaftsmacht sind wir dann doch zu klein. Mit den Russen willst du nicht und mit den Chinesen kannst du nicht. Ich bin gespannt, wie die diesen Spagat dann hinkriegen, mit den USA zusammen, trotzdem gegen China, aber trotzdem mit China, dann so, ne, vielleicht Nord Stream opfern oder so, keine Ahnung, was sie machen werden.
Oh Gott, oh Gott. Ja. Hier, schauen wir mal nach Pakistan und zwar mit Sham, die auch dieses Jahr wieder bei uns ist. Sham Jaff erinnert jede Woche in ihrem Newsletter, samt Podcast übrigens mittlerweile, What Happened Last Week, an die Dinge, die vielleicht so ein bisschen außerhalb unseres eigenen Blickfeldes lagen und die in der ganzen Welt passiert sind und diese Woche eben in Pakistan. Und zwar hat in Pakistan ein Gericht entschieden, dass eine Praxis, die man sich jetzt irgendwie, ja, schwer vorstellen kann, wie das genau funktioniert, und zwar Jungfräulichkeitstests bei Frauen spielt eine größere Rolle in manchen kulturellen Gemeinschaften, dass diese Praxis verboten werden soll. Und warum das wichtig ist, das erklärt uns die Sham.
Das oberste Gericht in Pakistan hat vor einigen Tagen etwas sehr, sehr Signifikantes entschieden, nämlich Frauen und Mädchen werden zukünftig keine sogenannten Jungfräulichkeitstests mehr machen müssen. Das ist eben eine Praxis gewesen in diesem Land, in dem Land, wo 208 Millionen Menschen leben. Und diese Praxis war schon sehr lange jetzt umstritten. Man hatte bereits schon letztes Jahr 2 Petitionen dagegen eingereicht, leider erfolglos, und naja, dennoch kommt sie immer noch zum Einsatz, diese umstrittene Praxis, vor allem im Falle von Vergewaltigungen oder Nachvergewaltigungen. Das funktioniert so: Bei der Untersuchung führt eine medizinische Fachkraft 2 Finger in die Vagina der Betroffenen ein, um eben zu prüfen, wie locker die Vaginalmuskulatur ist und ob das Hymen der Betroffenen sich dehnen lässt oder nicht. Das führte dazu, also diese Praxis bisher führte dazu, dass das Resultat dieses Tests dazu führte, dass sie Teil der Rechtsprechung wurde. Das heißt also, der Charakter des Opfers, ob die Frau oder das Mädchen nun rein oder züchtig sei, spielte auf einmal eine weitaus größere Rolle bei der Verurteilung des Täters als die Art der, ja, der tatsächlich erlittenen Verletzung. Und das hat dann dazu geführt, dass eben bei Frauen mit sexueller Vorgeschichte, also die vorher sexuell aktiv waren oder sind, eben angenommen wurde, dass wenn sie vergewaltigt worden seien, der Verkehr mit ihrem Einverständnis stattgefunden habe und dass es sich halt hierbei nicht um eine Vergewaltigung handelt. Das ist jetzt nicht nur illegal und naja, basiert auch auf keiner wissenschaftlichen Grundlage, sondern man hätte jetzt endlich eingesehen in Pakistan, dass dieser Zwei-Finger-Test die Würde der Frau verletze, massiv verletze und sogar auch dazu gefährlich sei. Aber Vorsicht, das Gesetz ist nicht im ganzen Land gültig. Das Urteil stammt aus dem obersten Gericht aus Lahore und kann demnach nur für die Provinz Punjab geltend gemacht werden. Aber es könnte auch tatsächlich als eine Art Präzedenzfall dienen. Denn das Urteil aus Lahore macht da eben sehr deutlich, dass das Sexualverhalten des Opfers völlig, völlig irrelevant ist. Ganz zu schweigen davon, dass das Aussehen des Jungfernhäutchens von Mädchen und Frauen auch nicht beweisen kann, ob sie sexuell aktiv sind oder es mal waren. Es kann gar nichts beweisen. Außerdem gelten auch Jungfräulichkeitstests international auch als Menschenrechtsverletzung. Sie sind gemäß Artikel 7 des Pakts über bürgerliche und politische Rechte sowie Artikel 16 der Konvention gegen Folter geächtet. Beide Verträge hat Pakistan tatsächlich auch ratifiziert. Und das ist auch mitunter einer der größeren Argumente, dass eben das ganze Land dieses Gesetz einführen sollte und nicht nur diese eine Provinz im Land. Erst im Dezember letzten Jahres hatte der Präsident Arif Alvi ein ganz neues Anti-Vergewaltigungsgesetz unterzeichnet. Sexualstraftätern und SexualstraftäterInnen drohen jetzt in Zukunft in Pakistan nun in besonders schweren Fällen von Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch chemische Kastration oder sogar die Todesstrafe. Sexuelle Gewalt gegen Frauen, vor allem gegen Frauen, ist in Pakistan zu einem It-Thema geworden in den letzten Jahren. Vor allem auch, weil sich das immer mehr häuft und immer mehr Fälle es von Vergewaltigungen, von sexuellem Missbrauch gibt in dem Land. Und das ist so ein bisschen erstmal der erste Schritt in die Richtung, dass man sich viel mehr mit diesem Thema beschäftigt und es ernster nimmt. Auch andere Länder haben eben diesen Zwei-Finger-Test. Es ist nicht nur Pakistan, also auch andere ehemalige britische Kolonien, wie zum Beispiel Indien, Malaysia oder Bangladesch, haben eben begonnen, diesen Test auch bei sich rechtlich zu unterbinden. Also in Indien war das so, dass sie das bereits schon faktisch 2013 verboten hatten, aber auch da gab es immer noch Tests in bestimmten Städten und Provinzen dort. Und da hat auch eben das oberste Gericht in Gujarat letztes Jahr auch gesagt, diese Praxis ist unglaublich veraltet und archaisch und muss sofort eingestellt werden. Man muss sich das irgendwie jetzt gerade so vorstellen, das ist ein kleiner Erfolg im langen Kampf gegen Vergewaltigungen. Ein kleiner Erfolg, aber ein unglaublich wichtiger, denn in Pakistan werden in den seltensten Fällen eben SexualstraftäterInnen vor Gericht gebracht, insbesondere eben VergewaltigerInnen. Und das ist schon mal ein super, super Schritt in die richtige Richtung. Du weißt aber auch, ich bin immer super vorsichtig, wenn wir über diese Länder sprechen und dann eben diese vermeintlichen Vorurteile nochmal irgendwie durch solche Headlines bestätigt bekommen, dass ich mir dann immer nochmal eine Mühe mache, um nochmal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, wo gibt's denn diese Praxis vielleicht noch? Gibt es sie in Ländern, von denen wir vielleicht nicht wirklich erwarten würden, dass es sie dort gibt? Und da wollte ich nochmal sagen, also laut der Weltgesundheitsorganisation ist diese dieser Jungfräulichkeitstests, diese Praxis, die ist nicht nur auf Pakistan zu beschränken. Also sie findet immer noch in mindestens 20 Staaten der Welt statt und in manchen Ländern sogar, um vor einer Hochzeit auf Jungfräulichkeit zu prüfen oder in Indonesien zum Beispiel noch extremer, um zu prüfen, ob sie überhaupt arbeiten dürfen oder nicht. Und bevor wir jetzt irgendwie hier wieder den Finger auf diese anderen zeigen, im vermeintlich liberalen Bundesstaat New York, also in den Vereinigten Staaten, gibt es diese Praxis auch noch. Das Ganze ging nochmal viral 2019, als eben der populäre Rapper T.I. öffentlich sagte, er würde seine Tochter nämlich jedes Jahr zum Gynäkologen bringen, um zu prüfen, ob sie noch Jungfrau sei oder nicht. Und ab dann wusste man nochmal, beziehungsweise wurde man daran erinnert, dass auch dieser Test, dieser Jungfräulichkeitstest jetzt nicht nur in Ländern wie Pakistan oder Bangladesch stattfindet, sondern auch in vermeintlich progressiveren Staaten wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten von Amerika.
Da dann um die Ecke, also bei Pakistan um die Ecke ist ja dann der Iran. Mhm. Und der Iran hat begonnen, Uran anzureichern und zwar auf bis zu 20% spaltbaren Materials. Daraus kann man dann früher oder später Atomwaffen bauen. Die Basis dafür, dass sie das machen, ist ein Gesetz, das sie sich gegeben haben. Die haben im November ein neues Atomgesetz verabschiedet, das, wie gemeldet wird, in allen Punkten gegen das Wiener Atomabkommen verstößt, mit dem der Iran ja eben vom Atomwaffenbau abgehalten werden soll. Den Inspektoren der Internationalen Atomenergieorganisation haben sie den Zutritt verweigert, steht auch im Gesetz, müssen wir nicht mehr reinlassen. Mhm. Und trotzdem, und das finde ich das Interessante, hält die EU an diesem Atomabkommen fest.
Noch.
Mhm. Was ich nicht wirklich verstehe, nee. Außer vielleicht, dass die EU hofft, dass Joe Biden demnächst wieder sinnvolle Außenpolitik macht und man den Iran wieder zurückholen kann in dieses Abkommen. Meinst du?
Und ich glaube auch unter diesem Aspekt muss man dieses ganze Gesetz sehen, muss man auch das Verhalten des Irans betrachten. Die stehen extrem unter Druck, also die haben auch wahnsinnig Sanktionen abbekommen durch die USA und haben jetzt natürlich sich einfach zu wehren versucht und versuchen jetzt ihrerseits auch den Druck zu erhöhen, dass alle wieder zu diesem Abkommen zurückkommen. Das ist meine Theorie, weil sie haben ja von dem Abkommen profitiert. Alle Seiten haben von diesem Abkommen profitiert. Deswegen war es ja auch so bescheuert, dass Donald Trump da einfach einseitig zurückgetreten ist mit den USA. Und ich hoffe einfach, dass das Muskelspiele sind, die wir da gerade sehen und dass der Iran jetzt einfach sich versucht, in eine möglichst gute Position zu bringen, um zu sagen, hey, wir können miteinander reden, aber was habt ihr denn zu bieten?
Das andere Muskelspiel, das zu Ende ist, ist der Brexit. Es ist dann auf den letzten Drücker über Weihnachten, haben sie dann tatsächlich noch so einen Handelsvertrag oder sowas da hinbekommen. Ich habe mir das Ding gar nicht genau mehr angeguckt, mir war es dann auch egal, was vielleicht auch daran lag, dass ich an Covid-19 erkrankt war. Und was mich da ein bisschen irritiert hat, ist, dass es ziemlich ruhig geblieben ist an den Grenzen. Kaum was los, wenig los in den Häfen und so weiter. Und weil ich muss zugeben, ich hätte gerne totales Chaos gesehen. Und zwar einfach nur dafür, dass die Engländer uns 4 Jahre lang mit ihrem Schwachsinn auf den Sack gegangen sind. Da hätte ich sie gern bestraft gesehen. Ich weiß, ist assi.
Rache.
Ja, ein bisschen Hoffnung gibt's für mich. Also das passiert ist. Also, ein bisschen Hoffnung gibt's. Das ist nämlich anscheinend nur deswegen nicht zu einer größeren Katastrophe gekommen, weil die britischen Unternehmen ihre Lager vollgestopft haben, um eben in den ersten Tagen des Jahres es möglichst reibungslos hinzukriegen. Das heißt, es könnte sein, dass ich demnächst doch noch mal kurz die Hände
reiche. Es ist
asozial, ich weiß.
Ist nicht sehr
Das einzige zwischen Nordirland und UK, also im Rest von UK, gibt's Probleme. Weil die britischen Spediteure nicht mitbekommen hatten, dass Nordirland EU-Regeln in seinen Häfen anwendet, um die Grenze zur Republik Irland nicht zu belasten. Wir erinnern uns, ne? Grenze im Kanal und so. Ne? Backstop. Und jetzt stehen die mit falschen Frachtpapieren da und kommen nicht weiter. Was ja irgendwie auch wieder typisch Brexit ist, fand ich. Ja. Das war dann auch so eine kleine Genugtuung für mich und damit bin ich noch zufrieden.
Ja, es ist auch, man fühlt so mit, weil man kann es total gut verstehen, dass die auch irgendwann den Überblick verloren haben.
Also, ja, einerseits, andererseits vielleicht auch nicht, weil die wussten ja angeblich ganz genau, was sie wollen und haben dann ja auch ein bisschen was gekriegt und so. Am schönsten hat es dann der irische Ökonom David McWilliams in der vorletzten Sendung seines Podcasts, war es glaube ich ausgedrückt, gesagt, die Briten sind zu dumm zu merken, dass sie verloren haben. Und die Europäer sind zu schlau, es ihnen zu sagen. Das war eine schöne Zusammenfassung dieses Handelsabkommens, das übrigens kein Freihandel ist. Ne? Also die haben jetzt richtig, das ist nichts Besonderes mehr. Also Großbritannien ist jetzt in Handelsfragen in einer schlechteren Beziehung zur Europäischen Union als die Schweiz oder Norwegen, die dann immer gerne so als Beispiel genommen werden. Na, die Schweiz weiß ich jetzt gar nicht. Könnte sein, dass die Schweiz ähnlich dran ist, weil da ist ja auch noch Zollgedöns und so. Ja.
Bleiben wir in Großbritannien mit den guten Nachrichten. Die kommen diese Woche tatsächlich aus Großbritannien. Das ist total verwunderlich, oder? Ist halt nicht alles schlecht dort. zum Beispiel, es sind nämlich sogar zwei, die BBC hat angekündigt und dann auch seit Montag gemacht, dass sie jetzt, wo auch in Großbritannien die Schulen geschlossen werden sollen, jeden Tag 3 Unterrichtsstunden für Grundschulkinder ausstrahlen werden und 2 Unterrichtsstunden für Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen. Jetzt kommt ein kleines Aber. Das ist erstmal natürlich toll. Es wurde auch in meiner Bubble, also so viele Eltern und viele Leute haben gesagt, so Mensch, das wäre geil, wenn wir das auch hätten, so dass die Kinder sich einfach vom Fernseher setzen und dann lernen sie das. Es klingt so toll, um wahr zu sein. Das ist deswegen notwendig und wichtig, weil in Großbritannien, wenn ich das richtig überblicke, diese ganze Geschichte mit dem Homeschooling, also oder digitales Lernen, ja, also das ist so Videokonferenzen und irgendwelche Lernsoftwares und Aufgaben, die über das Internet organisiert werden und sowas, alles, dass es das gibt, ist dann noch schlechter als bei uns. Deswegen haben sie auch so lange die Schulen aufgelassen, weil ein ganz großes Problem offenbar bei vielen Eltern und auch Lehrerinnen und Lehrern natürlich ist, überhaupt eine gute Internetverbindung zu haben. Und dann natürlich auch die Software und dann gab es auch viele, die gesagt haben, also es gibt schon eine große digitale Spaltung im Land, ne? Also zwischen Arm und Reich, zwischen Alt und Jung und so weiter, und die verhindert eigentlich, dass man das sozial gerecht irgendwie gestalten kann, weil du natürlich auch noch viel mehr als hier bei uns ganz viele Dinge im Privaten hast, also privatisiert hast und nicht öffentlich-rechtlich organisiert hast als in Großbritannien. Das heißt, das Ganze hat ein dickes, fettes Aber, ja, weil unterm Strich, auch wenn die BBC da jetzt Schulunterricht sendet, ist es wahrscheinlich so, dass es mit dem Homeschooling noch ein bisschen schlechter läuft als bei uns. Aber es gibt noch eine andere gute Nachricht aus Großbritannien, die finde ich tatsächlich richtig toll. Und zwar hat die Regierung ein Gesetz erlassen, dass es Supermärkten verbietet, Süßigkeiten im Kassenbereich anzubringen, die sogenannte Quengelware.
Quengelware, genau.
Die ist da, jetzt.
Darf jetzt nur noch Schnaps stehen.
Ne? ja, dazu haben sie, glaube ich, noch kein Gesetz gemacht. Und es gibt es da ja auch tatsächlich recht häufig, zumindest in Deutschland. Genau, also Quengelware zukünftig in Großbritannien nicht mehr erlaubt. Das finde ich tatsächlich ziemlich sinnvoll.
So, und was machen die Quarantänekinder, wenn sie nicht gerade Homeschooling machen?
Switch spielen.
Sie spielen Computerspiele. Stellt sich raus. Und zwar eine US-Studie hat es jetzt rausgefunden. Gewalthaltige Computerspiele machen nicht aggressiver. Es ist eine Langzeitstudie gewesen, haben Kinder Heranwachsende zwischen 10 und 23 Jahren über 10 Jahre hinweg beobachtet, ihr Verhalten eingeschätzt. Und es gibt keinen Nachweis für ein verstärktes aggressives Verhalten, nur weil du als Teenager Grand Theft Auto gespielt hast.
Oder
was jetzt vermutlich wenig ändern wird, genau wie bei der Drogenpolitik, weil da sind die Konservativen ja auch komplett beratungsresistent. Also ne, diese Studie müsstest du jetzt für jedes einzelne Videospiel nochmal machen, damit du überhaupt kein Schlupfloch mehr hast, wo sie auf einen Nebenkriegsschauplatz ausweichen können und sagen können, ja, aber Call of Duty, da kann man auf Menschen schießen.
Ja, oder auch, ja, aber der Attentäter von, genau, hat das und das gespielt.
Aber es ist doch schön, ich habe ein Gewaltthema mitgebracht, das eine gute Nachricht ist. Schön fand ich auch, sie fanden zunächst heraus, dass Jungen gewalttätige Videospiele stärker bevorzugten als Mädchen.
Ach.
Moment mal. Das sehe ich ja jetzt erst, diese Formulierung, dass Jungen gewalttätige Videospiele stärker bevorzugten als Mädchen. Das heißt, die spielen lieber gewalttätige Spiele als mit Mädchen? Oder Mädchen spielen nicht? Naja, ist heise verlacht. Die haben immer so ein bisschen Formulierungsprobleme, wo ich das gefunden habe.
Damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns so großzügig und toll unterstützt. Ohne euch gäbe es diese Sendung nicht. Und damit es auch 2021 weitergehen kann mit der Wochendämmerung, überlegt euch doch, ob nicht auch ihr uns ein bisschen was in den Hut werfen wollt. Wie das geht, findet ihr auf wochendämmerung.de. Es gibt verschiedene Wege. Und der eine führt über Steady. Bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die so viel in den Topf werfen, lesen wir am Ende jeder Sendung deren Namen vor und das kommt jetzt.
Alles ist eins außer die Null.
Sind's 0000001.
Elegia, einzigartig von Huxarien, will auch mal an den Anfang.
Experte in angewandter Ahnungslosigkeit.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack steht als Axel Jeffsy auch auf Lutzens Roggenmischbrot Kryptonit. Lutzens Roggenmischbrot Kryptonit.
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 Du nie Superman gesehen?
Doch. Trotzdem ist das Wort so lang, dass mein Gehirn einfach einen Knoten kriegt, während es spricht.
Hier nix Krypto. Kryptonit heißt Verschlüsselungsverbot. Egal. Marc Bremer.
Hans-Horst van Damme.
Oliver Delpy.
Mathis Derjong.
Markus Dietz.
Andreas Freund.
Erik Fröhlich.
Adrian Hauptmann.
Zicke-Zacke Hühnerkacke.
Katharina Hüll.
Muhahaha, ich bin deine Nemesis.
Wing Commander Lord Feldstaats Hausmusik. It must be getting early, clocks are running late, dawn is breaking everywhere, draw the curtains, I don't care, cause it's alright.
Keine Ahnung. Matthias Johansen.
Antjot Kästner.
Ich bin nicht mehr so leicht zu haben wie Trixi Dörfel damals, auch wegen euch würden zwei Kugeln Eis mit Sahne nicht genügen. Lockdown is a gentle whip.
Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen.
Robert Nieholm.
Christian Pingel.
Nu, sagen Chris und Moni.
Michael Salz.
Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht...
Anita Schroven.
Aaron Sturzberg.
Roman Schlauer.
Joachim Ullers.
Moss the Techies Hausmusik. Dehem Holgi alles Gute und Dehem Holgi alles Gute, Dehem Holgi alles Gute and a Happy New Year. Ach so.
Dem Holgi.
Ja, ich irgendwie so. Ist auch okay. Verstanden. Und das Motto des inzwischen gekommenen Jahres, wear a mask or go to jail.
Sehr schön. Jens Fiewig.
Bernd und Froschi Wehmüller.
Justus Wilhelm.
Bei dem galoppierenden Wahnsinn der ersten Woche fragt man sich, ob 2021 wirklich besser wird als 2020 oder ob es noch tiefer geht. Euch beiden ein gutes Jahr.
Dankeschön. Neues Jahr. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot bekommt bald ein Kind und verlässt deswegen die Ultras. Wir werden natürlich fleißig weiterhören. Danke für den tollen Podcast.
Uwe Zieling will der Letzte sein, ist aber nicht.
Doch, weil jetzt kommt der Fanclub und der fängt an mit Apple Knicker Jazz.
Juli und Sebastian.
André.
Nico Abela.
Jennifer Niepel, superkalifragilisticexpialidocious, a frohes neues Jahr, frohet neuet, a schönes neues Jahr, gures neues Jahr, frohes neues.
Why do you go away und so weiter?
Commander Vecchantillis.
Volker Arendt.
Asterix und die Normannen, Normannen, blablabla.
Anja und Janus Bielefeld.
Johanna Bächle.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Florian Beisel.
Aluminium Blechschmidt.
Sebastian Blechschmidt.
Simone Blechschmidt.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Mike Bültmann.
Muli Bwanji.
Entschuldigung. Ich bin auch leicht. Nicole und Christoph.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Früher war er mal ein Bussparer.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, aber heute spart er ja auf ein Wohnmobil.
Gian-Andrea Konzett. Oh, ich habe ein schönes Wohnmobil. Naja.
Cool, 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 cool.
Miriam und David.
Bokuwa Ongakuka. Dentaku Katateni.
Dirk de Pohl.
Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
Andreas Dietzel.
Wer den lieben langen Tag nur im Bett liegen mag, der ist keiner von uns.
Wer den lieben langen Tag nur im Bett liegen mag, der ist keiner von uns.
Drum fasst euch bei den Händen, schaut euren Nachbarn an, schickt ihm einen
Gruß
und dann nichts wie ans Frühstück ran. Lecker, lecker.
Lecker, lecker. Super.
Ich bin wahrscheinlich zu jung dafür. Ist das irgendwas, was so...
Wollen auch Sie den Alltag hinter Ihnen lassen?
Ach, das, okay. Okay.
Elina Eickstedt.
Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben. Und wo Schatten ist, gibt es Licht. Es gibt keinen Schatten ohne Licht und kein Licht ohne Schatten.
Claude Fankhauser.
Stefan F., jetzt mit Adresse.
Matthias Flader.
Oliver Förster.
Olli Frank.
Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
Wolfgang Fröhlich.
Helge Georg.
Die Muxi Girls.
Bärbel Grothaus.
Hans Gruber.
Ricardo Guatta.
Simon Hägler.
Herr Hallmackenreuter.
Wenn meine Frau aufsteht, nimmt sie gerne etwas Tee mit Gebäck. Jan Heck.
Und rein. Ben Hennissen.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Nils und Hilke.
Andreas Jasper.
Philipp Kaden.
Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
Arne Kamola.
Alexander Klink.
Karl-Heinz Klötenflöder.
Abracadabra, Hokus Pokus, Kokus Nuss, Simsalabim.
Oliver Kraus.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Lena, beste Freundin der Welt, Krop Krop.
Thomas und Corinna.
Das steht da so. Oliver Krüger.
Oliver Kohlfink.
Sebastian Lenk und Henry Vietze.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Jogi Löw.
Sabine Lorenz.
Linus Löres.
Ines Lüders.
René Ludwig.
Men Ebte Heu. Ebte Menni Heu, Ebte Beten, Mekte Men Heu.
Macho und Mäuschen.
Stopp die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei, mein Name ist D-A-N-A.
Martin Meschke.
Robert Meyer.
Wusstest du übrigens, dass der Moderna-Impfstoff eigentlich nicht Moderna-Impfstoff Mod heißt, RNA. Sondern... Ah, du wusstest das, schade. Martin Meschke. Leid.
Robert Meyer.
Johannes Möller.
Lordium Mondkind.
Du bist einfach zu schlau für mich. Die Mulle.
Nee, ich hänge länger auf mehr auf Twitter rum als du. Johannes Müller.
Thorsten O. W. Noll.
Olli P.
Boris Perner.
Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
Josef Protter.
Sebastian Quapp.
Siehst du jetzt mal, mein Kopf hat gemacht, Nora Hoffmann und Peter Schmäler und dann, dass dann auch kommen muss und Peter Schmäler und Nora Hoffmann, weißt du? Aber, naja, der Raketenmann.
Thilo Ramke.
Hier humoristische popkulturelle Referenz einfügen.
Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
Wilhelm Reich.
Ronny Reichenberg.
Christian Rohleder.
Sandra Rohner.
Pia Römer.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Ruth Rutz.
FS.
Jürgen Schäfer.
Bodo Schenker.
Christian Schmidt.
Der Schommi.
Lisa Linde Schröder.
Theresa Sievert.
Susi liest Schminktipps und wickelt sich die Locken. Da kommen die Freundinnen und wollen mit ihr shoppen. Sie warten draußen im Lamborghini, doch Susi hat keinen Bock und schließt die Jalousie.
Ulis Gambrax.
Birgit Sobich.
Ein Wagen kam nach Gossensass und fuhr durch eine Soßengasse, sodass die ganze Gassensoße sich über die Insassen goss.
Jens Sommerfeld.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
Marie Stahn.
Christian Steffen.
Sabine Stein.
Michael Sümerneck.
Moritz Timm.
Vera und Benny.
Johann und Eli.
Anna und Gregor.
Haben keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost.
Wer das liest, ist toll. Und noch toller, weil wieder gelesen wird. Danke. Ab hier bitte nur noch Komplimente.
Martin Unterlechner.
Jan van Winkenreue.
Yannick Völker.
Stefan Wald.
Andreas Waschk.
Who controls the British Crown? Und so weiter und so fort.
Jos Alvina, Tervaja, Sauna, Auta, Nien, Sitten, Kai, Vetan, Hauta. Wenn Schnaps, Tee und Sauna nicht helfen, dann ist die Krankheit tödlich.
Oh Gott. Finnisch, ne? Alles herhören, niemand hat irgendjemanden zu steinigen, bevor ich nicht diese Pfeife geblasen habe. Habt ihr verstanden? Selbst wenn, und ich möchte, dass das absolut klar ist, selbst wenn irgendjemand Corona sagt.
Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
Tobias Wirth.
Christoph Ziesecke.
Simon Ziebert.
Der mit dem Wolf tanzt.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank.
Puh, meine Stimme hat gerade so bis jetzt mitgemacht, deswegen sagen wir jetzt, das war die Wochendämmerung vom 8. Januar 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Schönes neues Jahr und tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.